Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Hitze-Podcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist auch bei 26,5 Grad an diesem Mittwoch immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen hier zum Hitzeparadies. Ja. Folge Nummer 202. Uhuh. Heute geht es um das Depot von Hendrik.
Ja.
Ein Depot-Rose steht also wieder an.
Rar.
Immer wieder ein Highlight, wie
bei
ich finde.
Bei der Hitze schon mal hier den Gasgrill schon wieder angemacht.
Ey. Genau, richtig. Ne? Da kennen wir nichts. Und vor allen Dingen auch wieder mal schön, dass die Community so mitmacht und da auch so viel Spaß dran hat, auch das Depot selbst immer wieder mal zum Grillen bereitzustellen.
Also ich würde sagen, wir rufen jetzt schon als erstes auf, wer nächsten Monat dabei sein möchte beim Depot-Rose der Community, schreibt uns auf Instagram oder info@modernvalueinvesting.de und mit etwas Glück werden wir dich nächsten Monat grillen. Und ganz wichtig, bevor wir hier starten, schaut ihr bitte nochmal in die Shownotes und beachtet natürlich wie immer unseren Disclaimer, weil die von uns bereitgestellten Inhalte und alles, was wir hier sagen, sind keine Handlungsempfehlungen, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Und Marcel, jetzt frage ich dich, wie war deine Woche und was hast du uns heute hier für überaus spannende Themen wahrscheinlich mitgebracht?
Ja, also ich war erstmal seit langem mal wieder im Ruhrgebiet in Essen, Philipp. Es war doch mal interessant, einfach mal ein bisschen weiter wegzugehen. Ja, auch arbeitstechnisch, also konnte ich dort nicht viel übernehmen, aber war eine tolle Erfahrung, mal wieder dort gewesen zu sein. Ansonsten habe ich natürlich aufgrund der vielen Arbeit auch nicht ganz so viel sehen können an Quartalszahlen. Aber es war auch gar nicht so viel los.
Still ruht der See, oder?
Ja, eigentlich schon. Also es ist schon relativ ruhig.
Bis heute Abend. Also wenn ihr uns zuhört, wissen wir, ob Nvidia...
Genau, wir nehmen quasi vorher auf. Das heißt, wir können heute leider noch nicht auf Nvidia eingehen. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich, das schon mal vorwegzunehmen. Aber gehen wir natürlich nächste Woche drauf ein. Also dennoch habe ich ein paar Quartalszahlen mit dabei. Ich habe mal einen Blick auf 3M und da neueste Entwicklungen, begutachtet und mal mitgebracht. Außerdem soll es um Klimaanlagen gehen. Es gibt einen Halbleiterhersteller, der eine erfolgreiche Nachricht geboten hat diese Woche. Und es gibt dann noch eine Dividendensenkung, die, ich glaube, von uns auch schon mal angesprochen wurde, dass sie zu erwarten sein könnte.
Wir sprechen heute gemeinsam, Marcel, über das Sub des Tages. Dann über Flink und Getir und diese ganzen Lieferdienste. Weiter geht es dann mit dem ARM-IPO, was kommen wird. Wir haben in einer WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen, wie kann man eigentlich in Anleihen investieren, also in die schön verzinsten Anleihen aus den USA. Es gibt eine Lösung seit 2 Wochen, wir haben sie gefunden und die gibt es heute. Des Weiteren sprechen wir noch über, ich habe eine tolle Story, eine Adressänderung in der analogen Welt.
Okay.
Ich sage es dir. Dann roasten wir das Depot und wir haben noch eine Frage aus der Community erhalten. Wie finden wir eigentlich den besten Dividenden-ETF und worauf man achten müsste, werden wir heute noch besprechen. Dann gibt es 2 Investmentideen. Eine davon habe ich privat sogar in meinem Depot, beide habe ich in meinem Depot, sehe ich gerade. Und eine davon werden wir heute auch noch für unseren Fonds kaufen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ich versuche jetzt gerade noch krampfhaft schnell herauszufinden, wer denn heute der Sponsor der aktuellen Folge ist. Ich habe es aufgeschrieben und es ist Now. Und wollen wir das als erstes abhandeln?
Natürlich.
Ja, das Schöne ist bei Now, da kann man Aktienanleihen zeichnen und Aktienanleihen tatsächlich, da hatten wir ja bis jetzt noch nicht so wirklich Berührungspunkte. Wir sind auch hier schon auf der Webseite und wir sehen uns die App an und wir haben ja auch hier eine Aktienanleihe tatsächlich gezeichnet, Marcel.
Ja.
Und wir hatten auch den Robin bei uns im Interview, das ist der CEO von Now und war super spannend, weil es ist so ein bisschen, man zeichnet eine Aktienanleihe und bekommt eine feste Verzinsung und am Ende der Laufzeit, wenn der sogenannte Strike erreicht ist, dann gibt es entweder die Aktie oder man bekommt sein Geld plus die komplette Verzinsung zurück. Und wir haben ja investiert, nämlich bei Edgin. Und ich bin total gespannt. Aktuell würde ich sagen, wir haben den Strike schon locker erreicht. Ja, wir sind aktuell 45,92% unter dem Strike. Ich bin total gespannt. Ich glaube nicht, aber jetzt ist es ja trotzdem so, am 1.9., nämlich nächste Woche, kriegen wir die erste Zinszahlung und bei einer Verzinsung von 10,85% nach Gebühren haben wir doch hier schon mal so einen kleinen Boden uns doch nochmal gesetzt bei Agent, oder?
Ja, absolut, genau. Das ist schon mal absolut positiv. Und ich finde es ja spannend, das Thema als, ja, ich sag mal, also Beimischung im Depot, dass man wirklich hier schön breit diversifizieren kann. Und das, glaube ich, ist mit Now eine ziemlich gute Möglichkeit. Es ging, glaube ich, auch recht leicht, ne, eine Anleihe zu kaufen. Philipp, was musste man das dafür tun?
Also anmelden, registrieren und wie man es halt kennt, per Web identifizieren. Also es dauert keine 10 Minuten. Das ist eigentlich super easy. Und dann haben wir gekauft und das war's dann eigentlich auch schon. Ich würde sagen, wir stellen den kompletten Link natürlich wie immer zu der App von Now in die Shownotes und du, lieber Marcel, beginnst jetzt mit den Quartalszahlen.
Viel Spaß. Genau, zu den Quartalszahlen, da fangen wir gleich mal direkt bei Zoom an, weil das dann doch so eines der Highlights war in dieser Woche. Und Zoom, Philipp, wir beide sind ja immer so hin und her gerissen, glaube ich. Also wir nutzen es, glaube ich, ganz gerne auch im Privaten, wissen ja, aber, dass Teams ne,
oder
auch
für unsere Interviews
eher, stimmt, ne? Für die Interviews, da haben wir es. Und es ist am Ende des Tages doch eine schöne Möglichkeit, ich sag mal, gewisse Dinge aufzuzeichnen auch, ne? Also gerade auch für den Podcast, hier ein echter Mehrwert. Andererseits sagen viele, ja, Microsoft Teams kann das doch auch, bla bla. Aber
die Verbindung ist einfach, also als ich in Dubai war oder so, haben wir ja auch Zoom genutzt und die Verbindung ist einfach exzellent. Das ist, man hat keine große Verzögerung. Also wenn man oft mal Podcasts so remote aufnimmt, hat man, da sagt der eine was, dann 3 Sekunden später sagt der nächste wieder was und das hat man bei Zoom einfach gar nicht.
Ja, die Latenzzeit also ist, glaube ich, die geringere, ne?
Ist da schon sehr, sehr fortgeschritten.
Okay. Jedenfalls fortgeschritten sind auch die Gewinne pro Quartal, Philipp. Es gibt tatsächlich 1,34 US-Dollar Gewinn am Ende des Quartals. Das sind 28 Dollar Cent mehr als erwartet wurde. Das ist schon prozentual eine deutliche Überreichung. Umsatzseitig hat man auch gut zugelegt, zumindest im Verhältnis zu den letzten Quartalen, muss man ja sagen. Also plus 4 oder nicht 3,6% sind jetzt nicht viel im Wachstum, aber ja, man hat deutlich weniger erwartet und jetzt ist man zumindest wieder zurück in einer Anstiegszone, was ja vorher eher ja auch teilweise rückläufig war. Und da muss man sagen, dass es schon insgesamt eine positive Zahl war. Die Aktie hat auch mal kurz danach stark reagiert, ist deutlich ins Plus gegangen mit 6% ins Plus, aber dann am nächsten Tag auch bei der Eröffnung relativ eingeknickt, weil auch da wieder, ich sag mal, die Gewinne nicht gehalten werden konnten. Die Zahl der Kunden ist nochmal gestiegen, das ist auch erfreulich und man kann auch erkennen, dass mehr große Kunden ongeboardet worden sind. Von 3.580 im letzten Quartal sind es jetzt 3.672. Also auch hier um 100 Kunden Anstieg, die mehr als 100.000 Dollar Umsatz pro Jahr machen. Ne, das ist schon deutlich und natürlich auch wichtig für den Umsatz an sich. Und man hat sogar noch die Prognose um einen Hauch angehoben. Auch das eigentlich positiv, vor allen Dingen, weil die KI jetzt für mehr Fantasie sorgen soll. Mir persönlich ist es noch nicht greifbar genug. Ich glaube, wäre es für dich ein Investment-Case?
Nee. Und ich glaube, der Markt sieht das auch nicht so. Das Wachstum ist, ja, es ist alles so ein bisschen, das Produkt ist geil. Also anders kann ich es nicht sagen. Mhm. Aber viele finden auch, ja, VW-Autos geil. Und ich würde trotzdem die Aktie nicht kaufen.
Bist ja direkt hier im Angriffsmodus. Wahnsinn.
Ja, das ist die Hitze. Wir sind schon bei 27 Grad.
Okay.
Nein, also ich glaube, es gibt oftmals so, dass du schöne Produkte hast,
ja,
aber trotzdem ist es für dich kein Invest, oder für mich, also, ja, vielleicht würde es gut tun, wenn Microsoft die noch kauft.
Ja, wenn die das noch
so
dürfen.
Ein bisschen integriert.
Ja, ja, das wird
das
schon
ist,
auch eine
Spannende. Margen sind auch, aber auch die Margen, wie kann man eine 75% Bruttomarge haben und dann hast du hier einfach, was hast du hier, eine Non-Gap-Marge von 40%, dann war aber die normale Nettomarge lag letztes Jahr bei 3. Das ist alles, das ist mir zu wenig.
Okay.
Das ist mir, nee.
Ja, ist immer die Frage auch, wo das Geld dann hingeht. Also wenn man es irgendwo investiert in zukünftige Themen, ist immer die Frage, wie kann das dann skaliert werden nach oben? Ich meine, beim Gewinn kann man ja schon
eine positive Entwicklung sehen. Es ist halt schwierig, klar. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass der Videocall von Microsoft Teams nicht das beste Produkt ist. Aber jeder hat es einfach zur Verfügung, weil die meisten Unternehmen im Enterprise-Business einfach Microsoft nutzen. Und ja. Dann hatten wir auch darüber gesprochen, dass Zoom natürlich auch mit ihrer KI tatsächlich jetzt mithört, teilweise auch. Das sind auch natürlich, wo viele Datenschützer auch sagen in den Unternehmen, nein, kein Zoom mehr. Ich weiß nicht, also sie würden auch vielleicht gut in ein Unternehmen, zu irgendeinem Unternehmen, irgendein großer müsste sie kaufen, finde ich. Also vielleicht auch eine Salesforce oder irgendwas, so ein, irgendwas fehlt da.
Ja, also sie mittlerweile ja bloß noch 20 Milliarden Dollar bewertet, ist also nicht allzu üppig, was natürlich auch nochmal hindeutet, dass die Aktie seitdem Corona-Hoch natürlich enormst gefallen ist und auch weiterhin eigentlich in einem sehr negativen Trend ist. Das darf man auch nicht vergessen. Klar, die 65-Dollar-Marke hat oft gehalten. Hier gab es doch immer wieder mal technischen Support, also sprich, es sind immer mehr Leute auch eingestiegen, als sie verkauft haben. Das ist zumindest positiv, aber der Ausbruch hat nicht stattgefunden und bisher noch keine Besserung. Ich glaube, ihr braucht tatsächlich viel Rückenwind. Eher als Trade. Also wenn hier der Ausbruch kommt, könnte man tatsächlich mal sagen, okay, man schaut sich das mal an, nimmt hier mal so einen gewissen Anstieg, vielleicht Richtung 100 Dollar mit. Das ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen weniger als eine Verdoppelung. Und dann, denke ich, ist aber auch die Bewertung schon wieder nicht mehr haltbar für das Wachstum. Und das glaube ich auch nicht, dass es das so schnell eintritt. Also hier muss schon noch ein bisschen Rückenwind passieren. Oder wie du schon sagst, vielleicht greift hier irgendjemand zu. Denn die Technik und das Produkt sind ja top. Ja. Aber für mich fehlt hier ein bisschen so die Vision am Ende des Tages. Da wird es noch spannend, wie es dort weitergeht. Bei Baidu gibt es oder gab es auch Zahlen und hier hat man den Gewinn auch deutlich überbieten können. 3,11 Dollar je Aktie hat man berichtet. Das sind 78 Dollar Cent mehr als erwartet. Also auch sehr, sehr stark. Auch im Umsatz hat man hier deutlich zulegen können und ist tatsächlich bei 15% Umsatzwachstum wieder. Das ist für Baidu-Verhältnisse gar nicht mal so selbstverständlich. Die haben sonst eigentlich eher so Richtung 10 ihr Wachstum anpeilen können zuletzt. Und deswegen auch hier eigentlich eine positive Geschichte. Natürlich, chinesische Unternehmen, wir zwei sind da jetzt eher immer raus, aber ich würde es mal vollständigkeitshalber mitbringen, weil es schon irgendwie was, also für diejenigen, die darin investieren möchten, natürlich ein Thema sein könnte. Und insofern muss man sagen, die Kennzahlen, top. Und auch so, dass die Tochterfirma, die ja, ich sag mal, so ein ambivalent, chinesisch ambivalent zu Netflix ist, iQIYI, ich habe mal geschaut, es heißt iQIYI, ja,
iQIYI,
also geschrieben iQIYI, ist auch am starken Wachsen noch nach wie vor, hat neue Abonnenten gewonnen und das sogar relativ deutlich. Also hier gibt es natürlich auch noch ein bisschen Fantasie, was die Aktie mit treiben könnte. Und man muss ja auch sagen, dass die Chinesen jetzt schon gesagt haben, dass sie auch ein bisschen mehr für die Wirtschaft wieder tun wollen. Stimulus ist das Stichwort. Mal schauen, inwieweit das dann greift. Hier so ein bisschen das Problem, dass man auf der einen Seite aufpassen muss, dass man nicht die Immobilienwirtschaft in China stark schädigt, wenn man währenddessen die Wirtschaft ankurbelt. Und das könnte relativ schwierig werden.
Ich bin gerade auf Baidu.
Ja.
Habe uns gerade mal eingegeben. Aber ich kann es nicht lesen.
Es scheitert an der Sprache. Oh Mann. Das ist schön. Gut, dass du uns mal gesucht hast. Und das ist sehr gut.
Empire Egos Asia.
Ja, genau. Toller Mehrwert. Medtronic hat ebenfalls Quartals angebracht. Und hier gewinnseitig auch deutlich besser, muss man sagen, positiv. Ist ja so, du sagst immer, das ist das Neste der Medizintechnik.
Ja.
Und sie sind auch, ich sag mal, im Wachstum relativ ähnlich von Nestlé, ja, das darf man auch nicht vergessen. 7,7 Milliarden US-Dollar Umsatz hat man machen können im letzten Quartal, das sind 4,5% mehr als im Jahresvergleich und damit auch deutlich übertroffen. Auf allen Segmenten hat man Wachstum erzielen können, das ist auch schon mal ganz gut. Ich finde, es ist eine Buy-and-Hold-Aktie, die jetzt zuletzt recht schwach gelaufen ist. Also wer da drin ist, sollte es vielleicht nicht mehr verkaufen, eher mal ausstocken, wenn man wirklich langfristig überzeugt sein sollte. Und dann, denke ich, hat man hier trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Unternehmen.
Ja, was soll passieren?
Ja.
Sie sind für mich schon, also sie sind richtig groß, aber sie sind auch nicht mehr so groß wie früher, ja. Also sie sind ordentlich zurückgekommen, wenn man tatsächlich das mal so sieht. Von, 140 Dollar fast sind sie jetzt auf 83 runter. Dividendenrendite 3,3% für Medtronic, das ist schon brutal.
Ja.
Sie erhöhen die Dividende auch regelmäßig. Sie werden jetzt sie wahrscheinlich auch Anfang nächsten Jahres wieder erhöhen. Und viele gucken ja auch mal nach den Monaten. Also wenn man im Januar, April, Juli und im Oktober auch ein Unternehmen haben möchte, warum nicht? Ich vermute auch, dass ROIC, also Return on Capital Investment bei Medtronic, wird vermutlich sehr hoch sein, die Kapitalrendite. Ich schau mal. Naja, es geht. Oh, 7,35%. Naja, ist jetzt nicht so überragend, aber sie haben gute Margen, sie erhöhen die Dividende gut. Klar, man hat immer so ein bisschen in Deutschland, sagt man ja immer, ja, sie sitzen in Irland wegen der Versteuerung der Dividende, die 25%, die halt weg sind. Alles ein bisschen doof, aber große Market Cap, schön Cash, sind auch nicht zu stark verschuldet, die Dividende erhöht sich. Also wenn man hier einsteigen möchte, würde ich sogar sagen, aktuell noch nicht mal eine Sparplanposition, jetzt einfach rein auf dem Bewertungsniveaus.
Genau, würde ich noch was hinzufügen wollen, ja. Und zwar, du sagtest ja schon, der Abverkauf, der hat stark stattgefunden von über 140, das stimmt ja auch, und dieser Abwärtstrend ist aber schon durchbrochen seit mehreren Monaten, hat jetzt auch immer mal einen Rücksetzer erlebt, aber wieder jetzt zuletzt, noch kurz vor den Quartalszahlen, ging es nochmal runter auf diese Ausbruchslinie, und das ist ja meistens eine Bestätigung, und das ist ein schöner Punkt, dass man sagen kann, also Unterstützung und heißt ja, dass da mehr Käufer in den Markt kommen und den Kurs wieder nach oben treiben, weil es eben günstig aussieht oder weil es ja gerade eine günstige oder weil es eben mehr machen, hat man natürlich dann auch diesen Support. Und das ist auch jetzt hier eingetreten, das heißt, es ging wieder ein Stück weit nach oben. Bis 85 war jetzt erstmal der Anstieg drin oder knapp unten drunter. Und ich glaube, wer jetzt hier sagt, Mensch, Medtronic wollte ich schon immer mal kaufen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, hier einen Fuß reinzusetzen. Vielleicht auch nicht nur mit dem Sparplan, sondern gegebenenfalls auch schon ein bisschen größer, da einfach der Zeitpunkt in meinen Augen hier sehr, sehr günstig ist. Trotzdem selber eigenes Bild machen. Du hast es eingangs erwähnt, der Disclaimer-Hinweis ist hier nicht ganz unwichtig.
Meine Frage an dich, wenn du jetzt ranken müsstest, welche Fastfood-Ketten suchst du am meisten auf?
Beginnend bei McDonald's tatsächlich, okay, ganz klar.
Boah. Kommt erstmal lange gar nichts.
Ja, richtig. Dann tatsächlich lange nichts.
McDonald's.
Ich meine, arbeitstechnisch bin ich manchmal da, wo du jetzt drauf hinaus möchtest, tatsächlich, so, weil es einfach sich manchmal anbietet, aber so richtig überzeugt.
Ich spreche von Subway und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es eigentlich echt gut. Ich gehe aber irgendwie zu wenig hin. Nichtsdestotrotz, wenn ich abends fliege und noch Abendessen brauche, am Leipziger Flughafen gibt es einen Subway.
Da gibt es ja sonst nicht viel.
Ja, aber es gibt ein Subway tatsächlich.
Schön.
Und Roark Capital plant jetzt die Übernahme des Foodkonzerns Subway. Und laut dem Wall Street Journal will man die Kette kaufen und diese Woche soll dieser Deal auch noch finalisiert werden. Es könnte also sein, ihr hört jetzt am Freitag diesen Podcast und es gibt schon ein Angebot. Und der Eigentümer der Fastfood, also dieser Fastfood-Kette, hat auch noch Buffalo Wild Wings. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist in den USA sehr, sehr stark. War ich schon mal super lecker.
Okay.
Und auch Arby's. Und sie sollen angeblich bereit sein, rund 9,6 Milliarden US-Dollar auf den Tisch zu legen. Subway ist tatsächlich noch in Familienhänden.
Ah ja, okay.
Und sie hoffen auf mehr als 9 Milliarden Dollar. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das klappt.
Ja, warum nicht? Ne? Wenn es attraktiv ist für den Investor, ist das
und
durchaus eine Idee.
Das wird meine Spekulation diese Woche. Subway wird übernommen.
Okay, ja. Und am Freitag wolltest du den Punkt schon einheimsen.
Ja.
So schnell kann es gehen. Ja, okay, cool. Ja, ich hatte es bloß so in der Überschrift gelesen und fand das auch ganz spannend. Ich meine, für mich Subway ist eigentlich das Allerbeste, noch die Cookies. Aber gut, da kenne ich nichts.
Also ein Übernahmeangebot werden sie halten.
Okay, ja, na dann. Feuer frei. Ich meine, Subway... Ja, ich frage mich manchmal, ob die auch einfach,
aber es ist
oder so wie die arbeiten, groß. Operativ, sind die wirklich sehr, sehr profitabel oder nicht, weil manchmal sind diese Filialen einfach auch leer, ne? Das ist halt wirklich so ein Thema, je nachdem, wo es gerade steht, aber gerade auf kleineren Regionen oder kleineren Städten, siehst du die Dinge halt einfach auch leer stehen, wo dann halt einfach wirklich alle Stunden mal einer vorbeischaut. Da
wird einfach nur Geld gewaschen den ganzen Tag. Oh, Sie wollen ein Sub des Tages? Danke. Oh.
Rosen kaufen. Ja, kann, ja, keine Ahnung. Also das frage ich mich dann natürlich. Wo wir bei Meckens natürlich wissen, dass es, sag mal, relativ profitabel ist. Ja. 3M ist ja immer mal hier auch Thema des Podcasts. Du hast schon direkt jetzt hier so, oh nee, 3M. Ja, genau. Gesundheitssparte ist aber jetzt im Fokus und diese bekommt jetzt einen neuen CEO und zwar den Herrn Hansen und der ist im Moment noch CEO bei Zimmer Biomet. Der soll ab dem 1.10. das neue Spin-off von 3M leiten. Und dazu gibt es noch eine neue Vorsitzende, Carrie Cox. Diese soll ebenfalls den Vorstand darstellen von 3M, sowie einen neuen CFO, und zwar von GE Healthcare kommt jemand vorbei, der da das CFO-Zaster übernimmt und da auch die Chance hat, da das ganze Unternehmen weiter profitabel zu leiten. Die Healthcare Business Group, so heißt genau diese Division, machte 2022 8,4 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und im Juli hat man ja schon bekannt gegeben, dass sie als Spin-off an die Börse kommen soll. 3M wird weiterhin knapp unter 20% der Anteile behalten. 3M selbst ist natürlich im Abwärtstrend nach wie vor. Also hier gibt es tatsächlich auch charttechnisch immer noch nicht wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Und vielleicht ist ja die Abspaltung aber dann interessanter. Das kommt natürlich darauf an, wie die einzelnen Kennzahlen dieser Abspaltung sind. Ich bin der Meinung, dass das vielleicht wirklich ein kleines Filetstückchen sein könnte. Mal schauen.
Es ist unfassbar. Diese Aktie stand mal bei $258 Anfang oder Ende Januar 2018. Da ist so viel kaputt gegangen, einfach auch tatsächlich hier an diesem Unternehmen. 6% Dividendenrendite. Ich glaube, 3M ist natürlich ein Monsterunternehmen, ja. Auch die Dividende wurde jetzt wieder um 1 Cent erhöht. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, das ist halt so ein richtiger Value-Wert hier, ja. Ich glaube, wenn man hier richtig lange Geduld hat, ich glaube, hier irgendwo ist der Boden erreicht, so bei $100. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Aktie jetzt attraktiv finde, ja oder nein. Ich glaube, für mich wäre es nichts. Trotzdem, ich glaube, selbst hier in diesem Zimmer sind mehr 3M-Produkte, als wir uns vorstellen können.
Genau, ja, bin ich bei dir. Also wenn wir es mal ganz groß aus Big Picture ziehen, ist vielleicht jetzt so das Niveau erreicht, wo man sagt, okay, das ist so viel tiefer, vielleicht auch nicht mehr. Ja, ist natürlich auch eine Frage noch, was für Hilfsbotschaften kommen mit der Klage. Ja. Keine Frage, gibt es ja noch relativ viele rechtliche Bedenken, die ja mit einspielen. Aber auf ganz lange Sicht, sag ich mal, ist das schon vielleicht eine gute Chance, um hier mit Geduld Geld zu verdienen. Heißt aber auch, dass 3M hier wirklich Mehrwert erheben kann die nächsten Jahre. Und das bleibt natürlich noch zu beweisen. Ne? Das ist noch offen.
Du lebst ja etwas zentraler als ich. Und kommen bei dir die Gorillas oder wer kommt bei dir?
Bei mir kommt hin und wieder mal Flink vorbei.
Flinkst du dir also?
Keine bezahlte Werbung und auch Flaschenpost kommt gerne mal vorbei.
Also Flaschen kommen und Flinke, Leute.
Genau.
Jetzt hat Getir bekannt gegeben, dass sie 2.500 Angestellte entlassen werden und man verschärft jetzt seinen Sparkurs. Also Getir kommt ja aus der Türkei und man will nur noch in 5 Ländern weiterhin aktiv bleiben. Diese sind Großbritannien, Niederlande, USA, Deutschland und die Türkei. Der Rest wird alles platt gemacht. Also Frankreich, Spanien, Portugal, Italien ist auch schon weg. Und man will jetzt einfach sich hier tatsächlich gesund sparen. Die Frage, die ich mir stelle, spart man sich gesund oder spart man sich kaputt? Muss man mit so einem Geschäftsmodell aggressiv sein? Kann man damit überhaupt profitabel sein? Wenn du jetzt bestellst bei Getir, was kommen die auch wie die Gorillas in 10 Minuten? Ach nee, bei Flink. Also sind
ja,
die auch
klappt.
So flott?
Ja, das ist mega. Also da bin ich immer noch total Freund von. Einfach, es geht schnell. Ich meine, selbst wenn es länger dauern würde, wäre es für mich okay, weil ich halt nicht einkaufen müsste. Aber das für mich ein riesen Nachteil ist.
Also gibst du da viel Geld aus oder ist es wirklich mal ein Ei?
Nee, es ist dann schon, ich sag mal, ein klassischer, kleinerer Einkauf. Ja, also Richtung 30 bis 50 Euro Bestellwert kann da schon mal zusammenkommen.
Ach so,
ist also ja nicht so, dass man es regelmäßig macht. Ne? Das macht man einfach dann, wenn man sagt, okay, ich habe wieder keine Zeit und keinen Bock einzukaufen. Also wenn es um Bock geht, ich gehe nie gerne einkaufen. Ja. Für mich ist das Einkaufen die sinnloseste überhaupt an Idee. Ich würde es mir immer liefern lassen, aber
Rewe liefern die nicht zu euch?
Ja, aber da wartest du ja ewig. Das ist das Problem.
Ja.
Dort, wenn du dort was bestellst, da kannst du ja schon die nächste Woche dazu planen. Das ist ja Quatsch, weil da ist ja die Auslastung so hoch, das funktioniert ja nicht. Ich bin geschäftlich eher bei der Seite, das geht hier, das vielleicht gar nicht so falsch macht, weil lieber konzentriere ich mich auf ein paar bestimmte Märkte, die ich dann versuche auch profitabel zu bearbeiten und nicht nur auf Expansion gehe, das vielleicht optimiere und dann vielleicht mit der Expansion nochmal anfangen, wenn ich weiß, wie ich es am besten anstelle. Ja. Und ich glaube, das sind die potentesten Länder für Getir wahrscheinlich die sinnvollsten beim Beginn und dann sollte man vielleicht nicht alles über,
ich bin gespannt.
Über schnell darstellen wollen. Ich meine, bestes Beispiel Vapiano, dort hat der Expansion auch nicht geholfen, auf schnellste Möglichkeit.
Vapiano,
ja. Das war ja ihr großes Problem. Ja. Die waren ja insgesamt top drauf. Also die hatten ja tolle Zahlen auch.
Ja.
Das war ja alles in Ordnung. Was sie nicht gut konnten, ist einfach zu schnell skalieren. Und das konnten sie halt nicht halten.
Ja.
Klimaanlagen, Philipp. Da haben wir ein Feedback bekommen aus der Community. Und ich hab gleich versprochen, darauf werden wir eingehen. Und da haben wir eine Nachricht erhalten, die ich jetzt mal anonym nochmal vorlesen, kurz zusammenfassen möchte. Und zwar ging es um Klimaanlagen. Mann aus der Community, der uns da geschrieben hat, der wohnt selbst in Vietnam und kann eben vor allen Dingen auch in ganz Südostasien beobachten, wie tatsächlich auch bei jedem neuen Gebäude Klimaanlagen verbaut werden. Und diese Klimaanlagen ist nicht immer nur pro Wohnung eine, sondern teilweise auch bei 50 Quadratmeter Wohnung, wie seine zum Beispiel, sind gleich mal 3 Klimaanlagen verbaut. In dem Falle Daikin, hat er zum Beispiel jetzt gesagt. Und er sieht halt, dass auch diese Malls, die da gebaut werden und alles öffentliche Leben natürlich wird stark runtergekühlt. Also sprich, das Thema Klimaanlagen ist natürlich ein wirklich präsentes, gerade auch in den Regionen, wo es sehr heiß ist, wie eben in Vietnam unter anderem, aber auch in Indonesien und so weiter und so fort. Dementsprechend wird dort die Situation natürlich aufgrund des Klimawandels auch nicht unbedingt besser, sondern eher stringenter, wird schwieriger. Also sprich, na klar, muss man auf der einen Seite weiterhin was gegen die Klimaerwärmung machen, auf der anderen Seite natürlich auch diesen Lebensraum natürlich erhalten und dass es erträglich ist mit dem Folgen, die es da gibt. Und jetzt fragt er uns natürlich, was haltet ihr von den Aktien von Daikin, Carrier Global, was ja auch, ich sag mal, im Rahmen von Fissmann schon mal eine Rolle gespielt hat, oder eben auch, wie er investiert ist mit Mitsubishi Electric, die ja ebenfalls da mit voll dabei sind. Philipp, ich glaube, das Thema ist wirklich wichtig. Und,
ich bin ja schon investiert.
Du bist wo investiert?
Bei Trane Technologies.
Ah, bei Trane
Technologies geht ja diesen Ansatz der großen Gebäude, dass sie wirklich sagen, also du hast einen großen Wohnkomplex, da eine zentrale Anlage rein. Und das ist super effektiv, auch um den CO2-Abdruck eines Gebäudes zu reduzieren. Also es ist besser, eine zentrale, gesteuerte, smarte, schlaue Klimaanlage, Belüftungsanlage zu haben. Ich vermute, das ist in Malls so, das ist auf Flughäfen so, als zum Beispiel 3 Stück in einer Wohnung zu haben.
Ja.
Und deswegen habe ich mich damals, ich habe ja damals auch verglichen, Global Carrier finde ich natürlich super interessant, auch mit Fissmann etc. Aber ich habe mich damals für Trane Technologies entschieden, genau aus dem Grund. Weil ich glaube, wir werden mehr in die Höhe bauen. Es braucht größere Gebäude. Die müssen natürlich auch besser gekühlt werden. Aber das ist natürlich zentral. Und die Aktie plus 18% fast in den letzten 12 Monaten. Und wenn ich mir das anschaue im Vergleich zu Daikin in 12 Monaten minus 15% und Global Carrier...
Ja, auch jetzt nicht der absolute Renner, ne?
Genau. Also, na doch, Global Carrier fast 30%.
In?
In 12 Monaten.
Ja, okay.
Das ist schon, nichtsdestotrotz, ich glaube, der zentrale Ansatz, wie in Trane Technologies geht, ist der richtige. Sie machen auch sehr viele ihrer Umsätze im asiatischen Bereich. Deswegen habe ich mich genau dafür auch entschieden. Ich gucke mir das nochmal an. Hier, ich habe den Earnings Call hier auch nochmal kurz offen. Also, ich bin überzeugt von Trane Technologies. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich gehe auf andere, ich habe selber auch ein mobiles Klimagerät, ich nutze es hier oben auch im Dachgeschoss. Tatsächlich, wenn ich Sport mache, ja, ich sehe nicht so aus, aber ich mache doch alle 2 Tage Sport.
Ja, es steht zumindest drüben, das kann ich bezeugen.
Ich kühle dann den Raum auf 22 Grad runter.
Ja.
Und dann natürlich aber auch, wenn die PV läuft, also ich mache es wirklich mitten am helllichten Tage und dann. Ich bin sogar am Überlegen, mir hier oben noch eine einzubauen.
Okay.
Das wäre schon super, wenn wir jetzt hier sitzen würden, nicht bei 27 Grad, sondern bei 22 und...
Ja, wenn wir Winterjacke hier sitzen.
Genau. Ja, nein, also ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Okay, verstehe ich. Trane ist ja, ich sag mal, auch ein Dauerläufer. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch auf langfristige Sicht. Ich glaube auch, dass man mit all den genannten wahrscheinlich nicht viel falsch machen wird, denn der Trend, ich glaube, der ist zweifelsohne der Fall, dass wir mehr Klimaanlagen oder Ähnliches eben nutzen werden müssen. Mein Problem ist tatsächlich in dieser Branche, ich weiß tatsächlich nicht, ob irgendjemand von denen wirklich so einen richtigen Mehrwert hat, also im Vergleich zu anderen. Also für mich, Klimaanlage ist ja nicht Klimaanlage und dann gibt es ja wieder große Gebäude, kleine Gebäude, vielleicht auch, ich sag mal, günstigere, nicht so günstige. Das ist ja klar, das muss man immer so ein bisschen mit unterscheiden und mit, ich sag mal, differenzieren. Aber für mich jetzt als Investor ist mir nicht klar, ob eine Klimaanlage von Daikin oder von Honeywell oder Niebe, um nochmal ein bisschen zu vervollständigen, irgendwas besser kann als eine andere. Und das ist für mich das schwere Greifbare, warum ich dann einfach auch nicht wirklich aus dem Grund investiere. Du hast jetzt bei Trane natürlich schon einen Vorteil angesprochen, den kann ich natürlich nachvollziehen. Aber also gerade für die größeren Gebäude, ne, das ist klar. Aber ich sag mal, für die kleinen Gebäude, wie zum Beispiel in Vietnam, ist ja das dann wahrscheinlich keine Lösung.
Vermutlich. Also ich, wie gesagt, ich bin da auch zu wenig drin. Deswegen habe ich mich für das, was für mich am einfachsten zu verstehen ist, einfach auch entschieden, ja. Ich mache jetzt mal kurz auf, hier auch, wir comparen mal. Also, ich glaube, hier muss man auch den Markt einfach entscheiden lassen, so, und einfach mal nach der Größe gucken. Aber die sind alle sehr ähnlich. Daikin, Marktkapitalisierung, was denkst du?
Daikin, keine Ahnung.
46 Milliarden.
Okay.
Johnson Controlled macht ja auch sowas. 40 Milliarden. Carrier Global, 45 Milliarden. Trane Technologies, 45 Milliarden. Honeywell, natürlich große Industriekonglomerat.
Ja, die machen ja noch viel, viel mehr.
123 Milliarden. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich diese ganzen Anlagenhersteller anschaut, die sind irgendwie alle so in einer Range. Und deswegen glaube ich, ist es hier gar nicht so wirklich möglich, den Gewinner zu picken. Ich glaube, der Markt ist einfach auch riesig. Hier ist auch so schnell rein irgendwie.
Ja, den USP.
Vielleicht gibt es ja irgendwann den Cool ETF.
Ja, genau, den coolen ETF. Ja, oder läuft ja trotzdem bloß gleich.
Ja, also ich habe mich für Trane Technologies entschieden.
Ja.
Schöne Margen. Ich glaube, der zentrale Ansatz könnte der richtige sein. Sie erhöhen die Dividenden schön. Wir hatten hier noch eine Dividende. Ich gucke jetzt einfach mal. 2,10 von 0,559 Dollar Cent. Jetzt sind wir schon bei 75 Dollar Cent.
Also Dividendenwachstumswert ist
da natürlich Dividendenwachstumswert in einem attraktiven Markt. Und die CO2-Emissionen müssen gesenkt werden vom Gebäudesektor. Und ja, das glaube ich, da bin ich mit Trane Technologies an der richtigen Position.
Siehst du es denn? Gehe ich genau mit. Wie gesagt, für mich ist einfach das nicht greifbar. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich von denen investiere. Trane, okay, gehe ich noch mit, weil es, ich sag mal, auch vielleicht ein bisschen was Spezielleres ist. Also ja, hier kann man sagen, es ist das USP. Man konzentriert sich auf große Gebäude, wo man dann, ich sag mal, einen ganz anderen Markt bedient als zum Beispiel jetzt so ein Daikin, ne? Wo es dann um kleinere
Sachen geht. Aber Daikin macht ja auch hier Luftwärmepumpen.
Ja, jetzt war es ein Beispiel. Häuser, ne? Ja, klar. Also, dass sie nicht nur das, nicht nur Klimaanlagen machen, das ist ja bei Niwe so, das ist bei Honeywell so, Precaria auch. Also, ist in der Breite auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, dass dieser fragmentierte Markt, der ja ohne Zweifel ist, am Ende muss man sich für einen irgendwie entscheiden, vielleicht auch vom Namen her, oder sagt, ich habe eine besondere Erfahrung gemacht oder hab die selber oder was auch immer. Ja. Ich glaube, man macht dann bei allen nicht wirklich was falsch, auf langfristige Sicht.
Ja, wenn man ein Riesendepot hat, kann man sich auch alle drei ins Depot legen.
Ja, ja. Wenn man möchte, kann man sich auch bei, kann man sich auch selber so einen kleinen cooligen ETF natürlich zusammenstellen, wenn man Lust hat.
Ich habe meinen Mund sehr, sehr voll genommen.
Ja.
Und deswegen mache ich ja auch so viel Sport, Marcel, und habe gesagt, wenn dieses ARM-IPO kommen wird, dann bin ich drin am Tag 1. Koste
es, was es wolle.
Koste es, was es wolle. Jeder Mensch ist käuflich und auch ich bin käuflich. Und nächsten Monat soll es soweit sein, also im September. SoftBank hat jetzt, das ist auch schon wieder, SoftBank, ihnen gehört ja der SoftBank Vision Fund, ja. Mhm. Jetzt haben sie sich 25% der Anteile gekauft und anstatt das über die Börse zu machen, um den Marktpreis zu machen, haben sie einfach mal schön den Marktpreis festgelegt und haben gesagt, dieses Unternehmen ist 64 Milliarden Dollar wert und zu der Bewertung kaufen wir jetzt 25% der Aktien. Smarter Move, gut gebrüllt, Löwe. Apropos Löwe, nächste Woche geht ja die Hülle der Löwen wieder los.
Oh ja, stimmt.
Weißt du eigentlich, wie ich mich schon beömmel, wenn ich diese Werbung sehe mit Ralf Dümmel, der erzählt, er hat so viel Hunger, die ist ja schon alles abgedreht.
Ja. Das ja wird, gut, ich sag mal, Ralf Dümmels Segment geht es ja auch gut. Ja, ja, DS-Gruppe geht es ja gut, aber dem Social-Chain-Anteil ist ja
aber
das
Problem. Aber die sind da ja drin, ne?
Ja, aber die können, also es wurde ja jetzt auch gemunkelt, dass DS-Gruppe vielleicht Social-Chain jetzt quasi rückabwickelt und dann tatsächlich, also da konnte er keinen Kommentar geben oder hat keinen Kommentar gegeben, aber auch kein Dementi. Und jetzt ist die Frage, weil die DS-Gruppe läuft ja operativ, das war ja nie das Problem. Das Problem war ja das Thema Social Chain.
Ich bin ja gespannt, ob er dann da sitzen wird und sagt, wir werden euch so gut in unsere Social Chain integrieren, wir haben so die Power, ihr wisst es selber, Wachstumswert der letzten 300 Jahre, wir sind. Also
ja, werden wir sehen. Ne?
Das wird spannend. Aber kommen wir zurück. Also ARM soll rankommen und jetzt wurde auch so ein bisschen bekannt, die Bewertung.
Uah. Ja. 64 Milliarden.
Ist 64 hart. Milliarden, das entspricht einem KUV von 24 und einem KGV von 122. Ich werde doch erstmal warten.
Nein. Wirklich nicht?
Nein.
Bist du sicher?
Ja.
Okay.
Gehst du da rein?
Natürlich nicht, aber da habe ich auch vorher nicht gesagt.
Also das ist, ihre Gewinne sind nämlich auch eingebrochen, um 50%.
Ja.
Das zeigt wieder, wir sind hier doch in einer zyklischen Branche. Nichtsdestotrotz, dieser Börsengang wird zeigen, wie hungrig die Welt auf KI ist. Und ich glaube, wenn Nvidia diese Woche alles kaputt schießt, dann dürfte der Börsengang auch gut werden. Sollten wir einen Rücksetzer von Nvidia sehen, wird der Börsengang schlecht. Mhm. Gehst du damit?
Ja, würde ich, also ohne jetzt lange drüber nachgedacht
glaube,
zu haben von der These,
aber korreliert miteinander.
Das wird sicher, na klar, also wenn Nvidia schlechte Zahlen bringen sollte, wovon ja viele ausgehen, dass zumindest die hohen Erwartungen nicht gehalten werden können, dann wird das abstrahlen auf alle Halbleiter. Ja. Das ist keine Frage. Wie lange das anhält, ist dann wieder eine andere Frage, wenn der Börsengang stattfindet, ob
ich
das dann schon vorbei ist.
Los, hau raus. Also ich mache, wenn die Nvidia-Zahlen, das sind schlechter werden als erwartet und es kommt zu einem Abverkauf, dann wird die Bewertung von ARM nach dem IPO, ich sage jetzt mal zwei Wochen später, eine Woche später.
Schwer zu sagen.
Von ARM Ende September unter 64 Milliarden Dollar sein.
Gut, ich glaube, könnte auch passieren, wenn die Nvidia-Zahlen perfekt wären oder ideal oder vielleicht sogar noch viel, viel besser als erwartet. Wenn das stattfindet, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass die Bewertung unter den 64, das wäre jetzt meine Spekulation. Ich glaube ganz einfach, dass das ARM IPO nie haltbar ist. Ich glaube, dass die Bewertung
an der Börse Spekulation kommt jetzt?
Definitiv unter, also
ARM wird Ende 2023?
Ende 2023 werden sie unter 50 Milliarden Dollar Marketkapitalisierung sein. Und 40 hätte Nvidia damals bezahlt und war auch schon viel zu teuer eigentlich als Idee. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass dieses, also selbst wenn man es halbieren würde, hätte man trotzdem noch ein KUV von 12. Ja. Man hätte ein KGV, wobei das vielleicht nicht mal so wichtig ist. Es ist
einfach ein teurer Börsengang.
Es ist ein super teurer
Börsengang. Man versucht jetzt einen Dummen zu finden, der das bezahlt. Und das werde ich nicht sein.
Genau, und das könnte jeder sein an der Börse, der da zugreift. Also aufpassen, vielleicht da ein Stück weit zurückrudern. Dann gab es noch Feedback diese Woche aus der Community, und zwar, weil wir ja über das Thema VinFast gesprochen haben, diesen Automobilhersteller, der relativ frisch an der Börse gelistet ist und da mit einem Erfolgs-IPO natürlich richtig nach oben geschossen ist, glaube mehr wert war als so manch gestandener Automobilhersteller. Und seitdem ist das ja ein Auf und Ab, und wir hatten es auch ein bisschen lustig gemacht und beziehungsweise auch natürlich aufgrund der hohen Bewertung lustig gemacht, dass das Unternehmen jetzt wahrscheinlich noch ein gutes Stück abverkauft werden wird. Und das ist, glaube ich, auch nach wie vor noch der Fall. Aber es gab einen praktischen Eindruck, und zwar, ich hatte schon gerade eben zum Thema Klimaanlagen gesagt gehabt, dass gerade auch das Feedback aus Vietnam ein großes ist. Denn dort ist es ja tatsächlich eine gestandene Firma, und es ist ja auch ein vietnamesisches Fahrzeug oder ein Fahrzeughersteller aus dem Land. Und tatsächlich ist es so, dass VinFast dort im Prinzip alles Mögliche in Vietnam ermöglicht. Ja, also es ist Teil der VinGroup. Die VinGroup betreibt Hotels, Supermarktketten wie VinMarkt, Schulen, VinSchool und sogar ganze Wohnviertel, VinHomes. Also man sieht direkt, das ist ein Unternehmen, was irgendwie alles macht. Und der Besitzer ist ein sehr einflussreicher Mensch, der da wahrscheinlich auch gut und wahrscheinlich auch mit der Kommunistischen Partei dort sehr verflochten ist. Insofern gibt es natürlich auch Vorteile, wenn man relativ viele Produkte von Vin nutzt, unter anderem natürlich das Auto, was zum Beispiel dann am Supermarkt kostenfrei parken kann. Dort ist ein Auto auch nach wie vor noch ein Luxusgut. Das heißt, dort fahren nicht allzu viele. Ist auch ein Statussymbol. Hier wird man auch nicht die kleinen Fahrzeuge holen, sondern tatsächlich gleich, wenn man es sich leisten kann, eben auch gleich die wirklich fetten Marken. Und ist halt so die häufigste Marke, die man mit so sieht an Autos auf den Straßen. Und ja klar, Geschmack lässt sich natürlich auch streiten, wie er eben auch sagt. Das ist natürlich immer so ein Thema. Aber VinFast hat eine Vision, und zwar möchten sie der erste große und weltweit bekannte Marke Vietnams werden. Und ich glaube, das haben sie ja jetzt schon durch den IPO auf jeden Fall in großen Schritten in die richtige Richtung gemacht. Trotzdem, und das ist ein Thema, was ich so noch nicht auf dem Schirm hatte, nur 1% der Aktien sind handelbar. Die restlichen 99% von VinFast sind nach wie vor in der Hand des Besitzers. Also das ist natürlich heavy und erklärt natürlich auch, warum diese Aktie wie so ein Springball von um 104% an einem Tag steigt, um 20% fällt am nächsten Tag und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr volatiles Geschehen mit dieser Aktie. Deswegen muss man aufpassen.
Das ist natürlich krass.
Ja. Absolut, genau. Aber trotzdem, Vietnam, ein junges, aufstrebendes Land mit vielen Menschen, die eben auch Träume haben und auch Träume von eigenem Auto. Und sie sind ein stolzes Volk, und sie greifen da dementsprechend auch natürlich an und wollen weltweit natürlich auch ein bisschen was von dem Kuchen haben, von dem Wachstumsmotor. Und das wird spannend, wenn 97 Millionen Menschen dann so mit Kaufkraft mehr ausgestattet sind, könnte das natürlich auch ein großer Markt für VinFast selber sein. Alleine schon der Heimatmarkt ist dementsprechend groß. Zum Investieren sage ich schon mal nein, schon mal aufgrund des 1% ist schon nicht, und natürlich auch, weil es Spielball ist, die Bewertung viel zu hoch für das, was geliefert wird. Da muss man aufpassen.
Weißt du, welche Podcast-Platzierung wir in den Charts letzte Woche hatten?
Ach, sag's uns.
32. Vielen, vielen lieben super. Dank. Also wirklich, danke. Es war wahrscheinlich die Aktien der Profis. Also auf jeden Fall wird das jetzt fix viermal im Jahr kommen, immer nach den
Wir müssen jetzt immer die News. Profis bringen.
Deswegen, wenn ihr weiterhin die Aktien der Profis wissen wollt, abonniert uns, empfehlt uns allen, die ihr kennt, und gebt uns bitte genau jetzt 5 Sterne bei Spotify, auf iTunes, abonniert uns auf YouTube, gebt uns einen Kommentar. Man kann natürlich auch alles 3 machen, dann wäre man natürlich auch unser persönlicher Superstar.
Ich fände es aber auch okay, Philipp, wenn die Leute trotzdem erstmal ihr Jogging-Vorgang zu Ende bringen, vielleicht auch ihre Autotour noch zu Ende bringen und danach gleich ranfahren. Besser. Meinst du, gleich ranfahren? Sollen sie gleich
ranfahren, und es ist viel besser, beim Joggen Intervalllaufen zu machen.
Ach so, und beim Autofahren mal kurz an die Parktasche ran, kurz 5 Sterne und dann weiterfahren, Blinker nicht vergessen oder Hand raushalten, je nachdem wie. Okay, haben wir das auch umrundet. Philipp, dein Top der Woche. Ich bin gespannt.
Ja, und mein Top der Woche bezieht sich, wir reden ja immer von dieser ominösen WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und wir sind ja am Überlegen und da glaube ich, wir lassen den Markt auch vielleicht entscheiden. Wir machen vielleicht mal eine Umfrage bei Instagram, bei Spotify kann man das ja auch machen. Wir sind ja am Überlegen, so eine Art Discord-Channel zu machen etc. Das würde aber natürlich auch mehr Aufwand, mehr Arbeit für uns in unserem stressigen Alltag schon bedeuten. Und ich glaube, wir brauchen da auch schon eine rege Beteiligung, ja. Also das wäre jetzt nicht so, dass wir beide dann den ganzen Tag das Ding da moderieren würden. Das müsste schon
eng, ja,
eine Herde sein, die so gemeinsam Aktien diskutiert. Wir machen eine Umfrage auf Insta, auch auf bei Spotify, also wenn ihr uns bei Spotify zuhört. Und dann schauen wir mal, wie viele überhaupt Interesse hätten.
Genau.
An, ob es sich lohnen würde, für uns so einen Discord-Channel zu machen. Naja, also in dieser ominösen Gruppe hieß es dann, naja, was machen wir, Tagesgeldhopping etc. Und da hatten wir beide, oder ich glaube, ich hatte so geschrieben, naja, es macht schon eher Sinn, Anleihen zu kaufen. Und da hat mich dann jemand wirklich vom Kopf gestoßen, ja, wie kaufe ich denn überhaupt Anleihen? Und wir wissen ja auch selber aus dem Podcast mit dem Even, es ist ziemlich schwierig, als Einzelbesitzer an Anleihen zu kommen, vor allen Dingen auch an Staatsanleihen. Und unsere Stammzuhörer von BlackRock, nämlich von iShares, die werden das gehört haben und haben jetzt Bond-ETFs auf den Markt geschmissen, Marcel. Und ziemlich gut, das sind nämlich Anleihen-ETFs mit fester Laufzeit und somit haben sie dann auch eine planbare Ausschüttung, was dann natürlich der Zins ist, ja. Und das geben sie für den US-Dollar, aber auch für den Euro. Also man kann auch Euro-Zinsen mitnehmen, wenn man möchte. Und da gibt es aktuell 4 Stück. Einmal den iShares iBonds Dezember 2026, ich sag mal kurz die WKN, A3D8E0 mit einer aktuell jährlichen Rendite von 5,32% und einer jährlichen Gebühr von 1,2%. Also schon in Ordnung. Ich habe vorhin bei meinem Broker auch mal geschaut, der Spread ist auch deutlich unter 1%. Dann gibt es den iShares Bond für Dezember 2028 mit 5,36%, auch wieder bei der jährlichen Gebühr von 0,12%. Hier die WKN A3D8E4. Ich schreibe es auch mit in die Shownotes. Und das Ganze gibt es natürlich für Euro einmal mit 3,8%, auch Dezember 2026 und Dezember 28 mit 3,94%, auch zu den Gebühren von 0,12. Wichtig ist natürlich hier, man hat natürlich den Vorteil bei so einem ETF, man kann ihn jeden Tag verkaufen. Der wird auch natürlich Schwankungen unterliegen. Aber wenn man wirklich sagt, ich habe Geld, das ich jetzt nicht brauche, das würde ich da wirklich langfristig auch parken wollen, vielleicht so 3 bis 6 Jahre, könnte das hier eine attraktive Rendite darstellen.
Ja, absolut. Ja, ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, das wieder abzubilden. Wenn ja, man sagt, jetzt hat es zum Beispiel bei Now schon, unserem Werbepartner heute mit den Unternehmensanleihen, dann wäre das natürlich nochmal eine Option, hier die Staatsanleihen noch mit dazu zu holen.
Genau.
Und da einfach noch ein bisschen zu diversifizieren, wenn man da Interesse hat, kann man das machen. Ich würde sagen, Philipp, bevor die nächsten wieder zurückspulen müssen und vielleicht nochmal wieder rechts ranfahren müssen, nochmal blinken müssen, wir stellen es nicht nur in die Shownotes, wir könnten ja auch da einen kleinen Post machen mit dieser Übersicht und das einfach als Instagram, als für Follower zum Belohnen. Ganz wichtig
natürlich auch, die Quelle ist die Welt.
Okay,
ja, das aber vielleicht noch. Coole Sache, gefällt mir richtig gut. Deswegen mein Top der Woche, der Anleihen-ETF mit festverzinslichen Wertpapieren.
Genau, mein Top der Woche ist Broadcom. Warum Broadcom? Es scheint positive Nachrichten zu geben. Ja. Glückwunsch, Philipp. Und zwar die Behörden in Großbritannien genehmigen den Kauf von VMware durch Broadcom. Und am 30.10. kann diese Übernahme abgeschlossen werden. Und Großbritannien erteilt eben die Zustimmung. Und die Einspruchsfrist seitens der US-Behörden ist abgelaufen. So zumindest das Unternehmen Broadcom. Dem steht also jetzt hier nichts mehr wirklich entgegen. Die 61 Milliarden Dollar Übernahme kann also dementsprechend abgeschlossen werden. Die chinesischen und die japanischen Kartellbehörden sind zwar noch am Abstimmen, aber das kann, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, zumindest so seitens der Kommunikation des Unternehmens, nicht mehr dazu dienen, dass die komplette Übernahme dahin ist. Für beide Unternehmen natürlich top. Broadcom ist meines Erachtens Mehrwert und vor allen Dingen sehr viel mehr auch in Sachen Zukunft aufgestellt mit VMware. Und ich finde es dadurch auch noch interessanter. Und jetzt schaue ich mir die Aktie genau an, was passieren wird.
Es nimmt natürlich auch eine richtig schöne Zyklik aus dieser Aktie. Ja, so dieses Softwaregeschäft, was VMware einfach mit anbietet. Sie haben eine große Kundenbasis. Hier wird man viel Cross-Selling, glaube ich, auch betreiben können.
Genau.
Tatsächlich.
Ja. Auch Broadcom-Kunden können natürlich mit VMware-Software einfach noch viel mehr anstellen. Und dann hat man hier schon dieses 50-50-Thema, dass man eben aus 50% hat man Hardware, 50% Umsatz ist Software. Das ist, finde ich, sehr ausgeglichen, so dass man auch, sag mal, in schlechten Zeiten gut abgefedert ist. also schlechte Zeiten für ja. Halbleiter und bei guten Zeiten für Halbleiter genau. ist natürlich auch Software meist noch sehr stabil und deswegen eine coole Geschichte. Ich freue mich. Ich denke, ich werde dieses Unternehmen auf meine Strong-Buy-Liste setzen jetzt. Mal schauen.
Ich bin investiert, bin auf 50% im Plus und ich denke auch gar nicht darüber nach, hier zu verkaufen.
Ja, dazu gibt's
und wenn
ja
man überlegt, die Bruttomarge von VMware ist bei 81%, ja. Von Broadcom ist sie auch schon brutal hoch, nämlich bei, wo habe ich es hier, Bewertung, Bruttomarge 75%, Nettomarge 43%, Mega-Cash-Conversion, ja, 142, das 100, also 142%, sie schaffen es, aus einem Dollar Gewinn 1,42 Dollar Free Cashflow zu generieren, das ist schon huiuiui. Und eine Free Cashflow-Rendite von 4,57%. Ist doch nicht wirklich teuer, Broadcom. 15-fache vom EBITDA durch den Enterprise Value geteilt. Also, ich bin froh, dass ich hier investiert bin und ich denke auch gar nicht daran zu verkaufen.
Wunderbar. So soll es sein. Ich schaue es mir noch ein bisschen an, weil die Aktie in meinen Augen charterlich noch ein bisschen Puffer hat. Aber das kann ja dann auch noch werden.
Wir beide sind ja hier gerade unter uns und deswegen kann ich es dir erzählen.
Ja,
ich habe aus alten Tagen einen Konsumkredit. Nicht besonders hoch etc. Und ich wollte den, ich habe mir überlegt, naja, zahlst du jetzt einfach mal ab und ist es endlich weg. So, dann bin ich hier an meinen Schrank und habe die Unterlagen rausgesucht. Und das Schöne ist, was Konsumkredite kannst du ja jederzeit einfach abbezahlen. Und mich nervt das einfach. Also es ist ein niedriger, zweistelliger Betrag. Aber es ist noch, wie gesagt, aus alten Tagen, wo man noch nicht so schlau war und noch nicht so investiert hat. Und jetzt sehe ich die Bank, kann es ja auch sagen, sehe ich die DSL-Bank, war damals der Anbieter. Und da war noch meine alte Adresse. Habe ich bei der Bank angerufen und habe gesagt, hier, ich würde gerne schnell das Darlehen jetzt endlich zurückzahlen. Wie kann ich das machen? Also sie sagt, Mensch, Herr Reibold, Sie müssen auf jeden Fall erstmal die Adresse ändern. Vorher sind Sondertilgungen und Darlehen ablösen nicht möglich. Weil, alles klar, gar kein Problem. So, was soll ich machen? Sagt er, gehen Sie mal auf die Seite. Also erstmal anrufen. Tipp, wie du immer durchkommst, egal bei welcher Firma, wie würdest du durchkommen, damit du an eine Telefonnummer kommst, wenn keine Telefonnummer drinsteht, irgendwo bei Kontakten?
Impressum.
Impressum, genau. Immer im Impressum, immer im Impressum die Nummer gucken, ja. wählen. Und nächster Tipp, wenn du in einer Warteschleife bist, und du musst Zahlen drücken, ja? Und deine Zahlen oder die Zahlen passen gar nicht zu deinem Anliegen. Was machst du dann?
Warten.
Gar nichts.
Genau.
Und dann kommst du auch irgendwann durch. Dauert zwar echt ätzend lange, aber es klappt.
Okay.
Na gut. Also, habe ich das Formular ausgefüllt.
Mhm.
Das war am 3. August, glaube ich. Also, 1. Augustwoche. Habe es per Post hingeschickt. Jetzt habe ich Montag. Habe ich angerufen und habe gesagt, hier Leute, wie schaut's aus? Jetzt soll es losgehen. Wo kann ich das Geld hinüberweisen? Sagen die, na hier, ihre Adresse ist ja noch gar nicht geändert. Ist ja wie, die Adresse ist noch nicht geändert. Sagen die, ja, das dauert bei uns sehr, sehr lange, das muss ja bearbeitet werden. Ich sage, okay, wie kann ich Ihnen das per Mail auch zuschicken, dass Sie es jetzt bearbeiten können, weil ich finde persönlich, ich werde hier meinen Verbraucherrechten beschnitten, dass ich einen Kredit direkt zurückzahlen kann. Da sagt er, ja, da haben Sie recht. Das war's.
Ja, das war auch schön.
Da sagt er zu mir, naja, die DSL-Bank, weißt du, zu welcher Bank die jetzt gehört?
Nein.
Zur Postbank.
Ah ja.
Schicken Sie das mal an die E-Mail der Postbank. Direkt at postbank.de. Habe ich gemacht. Ja? Dann kam zurück, ich musste es aufmachen. Unfassbar.
Ja, also ist offensichtlich ein sehr, sehr schwerer Prozess.
Nee, es geht noch
klassisch,
weiter.
Es geht weiter. Oha.
So.
Okay. Du suchst gerade noch.
Direkt at Postbank, so. Da haben sie mir geantwortet. Sehr geehrte Kundin, vielen Dank, bla 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 bla. Sie, ja, leider reicht eine E-Mail dafür nicht aus.
Ach, na klar.
Bitte teilen Sie uns Ihre neue Adresse ausschließlich auf diesen Wegen mit. Erstens, per Banking and Brokerage. Ich bin aber gar kein Kunde der Postbank, habe also kein Banking and Brokerage. Zweitens, Brief an die Postbank in Hamburg. Wichtig ist, Sie müssen auf jeden Fall, diesen Weg können Sie nur machen, wenn Sie eine Kontonummer haben bei uns. Habe ich ja
schon
nicht.
Schon wieder los, ja.
Und drittens, in jeder Postbank-Filiale, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Dann mal hin.
So, jetzt geht's weiter. Dieser Pfeifenhannes, dessen Namen ich nicht habe, könnte schon mein Flop der Woche werden. Ich in die Postbank-Hotline, nichts geklickt. Dann bin ich bei einem sehr, sehr charmanten Mann rausgekommen. Der sagt, ja, Sie haben da eine Mail von uns bekommen, ja? Ja, und was steht da drin? Ich sage, erstens, geht ja nicht, zweitens, geht nicht. Ich sage, sehen Sie, dann sollten Sie, bevor Sie hier anrufen, vielleicht den dritten Weg wählen. Ich sag, wie ist Ihr Name? Sagt er, nehmen Sie sich was zu schreiben, und hat aufgelegt.
Oh, wow.
Wow.
Ja, Kundenservice.
Wow, also nächster Tipp, wenn man irgendwo sowas das nächste Mal machen möchte. Direkt den Namen erfragen und ich glaube, um richtig Feuer reinzubringen, wie heißt der Vorgesetzte?
Um richtig Feuer
reinzubringen. Ja.
Wenn es noch nicht gezündelt ist.
Ja, okay. Scheiß drauf. Mhm. Ich bringe meine Frau zu einem Termin und sage, Mensch, ich habe hier schön 2 Stunden Zeit. Ich gehe einkaufen, Auto waschen und ich fahre zur Postbank.
Okay.
So, ich gehe zur Postbank mit meinem Pamphlet, schön ausgedruckt, auch mit der E-Mail ausgedruckt.
Ja.
Sagt die, wir sind die Postbank, wir sind nicht die DSL-Bank. Ich sage, aber hier steht's doch. Dann geht die zur Kundenberatung. Kundenberatung kann mir nicht weiterhelfen. Dann kommt die Filialleiterin und erklärt mir, und ich sage, gucken Sie bitte, was hier steht. Punkt 3, Sie sind mein Punkt 3. Nein, machen Sie nicht, haben Sie noch nie gemacht. Ich sage, also, was soll ich machen? Ja, rufen Sie die DSL-Bank nochmal an. Ich rufe die DSL-Bank nochmal an. Bin nicht durchgekommen, war zu lange in der Warteschleife, bin in dem Moment einkaufen gegangen. Jetzt ein kleiner Lacher, weißt du, was ich aus Versehen gemacht habe? Ich habe den Einkaufszettel von der Vorwoche benutzt und habe einfach nochmal alles eingekauft. Das ist mir nicht aufgefallen. Nicht also schlecht. Wir essen diese Woche das Doppelte. Naja, egal. Also DSL-Bank erreicht nach dem Einkauf. Und da sagt er, naja, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, weil diese Privatkundenkreditabteilung gibt es nicht mehr. Die ist bei der Postbank, die haben auch keine Mail mehr, die haben keinen Fax mehr, die haben kein Telefon. Jetzt habe ich ihn gefragt, was würden, und das ist auch ganz gut, hol die Leute auf deine Seite. Ich habe die Person gefragt, was würden Sie denn jetzt an meiner Stelle machen? Und er sagte, ich würde nochmal einen Brief schreiben. Also, bin ich nach Hause, habe nochmal einen Brief an die DSL-Bank aufgesetzt, einen Brief an diese Postbank. Und ich habe noch eine andere Adresse von der DSL-Bank gefunden. 3 Stück per Einschreiben.
Ja, eine davon in Zypern, ne?
Ich drehe durch.
Verrückt.
Okay. Glaubst du, in 2 Wochen ist meine Adresse geändert?
Ich glaub's nicht, nein.
Aber was soll ich denn machen?
Ja,
soll ich jetzt weiter den Kredit einfach abbezahlen und das schlucken?
Tja. Keine Ahnung. Adressänderung ist ja das eine Thema. Bei vielen geht das super einfach. Habe ich auch alles schon hinter mir. Aber du hast ja noch nicht mal den Namen geändert. Ich habe ja erst vor kurzem den Namen geändert.
Ach so.
Für mich ist es ein herrliches Thema, weil da muss man ja schon wieder noch mehr beachten. Da gibt es sowas wie Unterschriftenproben. Da gibt es sämtliche Sachen, die man natürlich mitschickt. Und bei manchen geht das super digital und bei manchen geht das halt gar nicht. Das ist so analog. Das ist wirklich erschreckend und schwierig. Kann ich total nachvollziehen.
Aber was mache ich jetzt?
Keine Ahnung.
Wenn es hier jemand gibt, der bei der Postbank, Deutschen Bank oder DSL-Bank arbeitet, bitte, ich überweist euch auf 10er bei PayPal.
Oh.
Ich brauche eure Hilfe.
Okay.
Also drehe ich durch. Also, mein Flop der Woche, Adressänderung.
Analoges Geschehen bei Banken. Allgemein, generell, analoges Geschehen ist nicht immer
meistens. Ich war sogar so weit zu sagen bei der Postbank, ich mache jetzt ein Konto auf. Damit das geht. Aber Ziel auch erreicht, das Philipp. Geht nicht. Aber auch das geht nicht.
Nicht mal das geht.
Also, es geht nicht, dass ich dann die Adresse ändere.
Ja. Tja. Was wollen wir machen? Mein Flop der Woche ist Medical Properties Trust. Und zwar diese REIT hat aufgrund der enorm schweren Marktbedingungen die sehr üppige Dividende, muss man auch sagen, um knapp 50% gesenkt.
Ja.
Und darauf hatten wir schon mal hingewiesen, als das Thema MPT ein Thema war, weil es auch öfter mal aus der Community kam, sehr hohe Dividendenrenditen zahlen.
Ja.
Und wir schon immer gesagt, hohe Dividendenrenditen in der Größe muss man wirklich aufpassen, das kann auch schnell mal gesenkt werden, wenn es nicht so läuft.
Folge 182, Depotrückblick März, unsere gemeinsame Spekulation, es gibt einen Punkt für beide. Glückwunsch.
Wunderbar. Was natürlich jetzt hier auf der Seite natürlich schade ist, natürlich für alle, die investiert haben, aufgrund der hohen Dividende. Denn jetzt könnte man sagen, die Dividende ist ja immer noch hoch, trotz der Senkung von 50%. Man hat immer noch knapp 7% oder so, aber ja nur noch jetzt auf den Einstiegskurs. Das heißt, wer schon drin war, hat jetzt nur noch die Hälfte. Das ist ein bisschen schade und vor allen Dingen rechtfertigt eben überhaupt nicht den Kauf, den man vorgetätigt hat, aufgrund der Dividendenrendite, die eben doch so hoch war. Die persönliche Dividendenrendite kann nämlich auch nach unten fallen und das ist in dem Fall ja auch absolut passiert und ein bisschen schade drum. Das Learning daraus sollte vielleicht sein, nicht nur auf die Dividendenrenditen zu achten, vor allem wenn sie so hoch sind, sehr skeptisch zu sein. Alles über 5% ist immer eine Alarmglocke.
Die Aktie wurde ja auch vom Handel sogar ausgesetzt. Das Wall Street Journal hat nämlich einen Bericht auch veröffentlicht, in dem es darum ging, dass Medical Property Trust sie machen ja Triple Net Leasing, das heißt, sie kaufen zum Beispiel das Gebäude eines Krankenhauses und das Grundstück und vermieten dann an den Krankenhausbetreiber. Und wenn dieser nicht zahlen kann, weißt du, was sie dann machen? Dann geben sie Kredite an den Krankenhausbetreiber, dass der ihnen die Miete davon bezahlen kann. Das ist ja prima.
Mhm. super, kann man sich auch selber ein Bein stellen.
Also, ja, sie viele, also Wahnsinn, ja, ich weiß gar nicht, das ist ja...
Nimm das Risiko noch vom Kunden selber noch auf.
Das ist so ein bisschen Geldwäsche.
Es geht in die Richtung, ja. Also es tut ja schon weh.
Und deswegen wurde die Aktie auch vom Handel ausgesetzt. Ich würde jetzt auch hier spekulativ nicht mehr einsteigen. 8,86%, 4 Milliarden Market Cap, 21% Shortquote.
Ja.
Da ist nicht mehr viel.
Genau, und jetzt in einer, also in einer ganz kurzen Zeit ging es jetzt von 11 Dollar runter auf 6,80 Dollar. Das tut schon ganz schön weh. Das ist ein ziemlicher Abverkauf. Vor allen Dingen, seitdem das Thema mit den Zinserhöhungen angefangen hat, sinkt diese Aktie permanent von 22,50 an der Spitze etwas drüber bis jetzt runter auf 6,80. Und da hieß es eben, naja, kaufen, 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 weil Dividendenrendite ist hoch. Klar, sieht es erstmal schön aus, wenn da 10% Dividendenrendite stehen, aber diese müssen halt auch gezahlt werden können. Und das ist hier nicht der Fall. Es ging also jetzt runter. Jetzt sind es immer noch 8%, wenn man neu einsteigt. Aber wenn man doch weiter oben eingestiegen ist, zum Beispiel bei 15, dann hat man eine Dividendenrendite, die sich eben nicht so wirklich zeigen lassen könnte. Also bitte aufpassen, nicht immer nur von Dividendenrenditen blenden lassen, lieber Dividendenwachstumsaktien.
Ich würde sagen, wir kommen zum Thema der Woche.
Genau.
Und wir lassen die Person sich jetzt einfach einmal selber vorstellen und dann sind wir auch direkt wieder zurück. Viel Spaß.
Ja, moin Marcel, Philipp und moin an die FVB Community. Danke, dass ich mein Depot vorstellen darf und vielen Dank, dass ihr mit eurem Podcast meine Gartenarbeit und auch meine Autofahrten regelmäßig versüßt. Ja, mein Name ist Henrik, ich bin 29 Jahre alt und als Beamter im öffentlichen Dienst tätig. Nebenbei unterrichte ich noch Dänisch an einer Fachhochschule und verdiene mir ein bisschen was nebenbei dazu. Meine monatliche Sparquote beträgt momentan ca. 30%, variiert aber sehr stark. Das kommt immer ein bisschen auf die Anzahl der Nachtdienstwochenenden und Dänischstunden an. Ich investiere seit 2019 regelmäßig. Im Rahmen des letzten Crashes ist mein Depot von 25% im Plus auf minus 20% gefallen. Das hat dann ganz schön an die Nerven gezogen. Nachdem man dann 3 Jahre durchgehend investiert hatte, so stark ins Minus zu rutschen, tat weh. Ja, wahrscheinlich lag es aber daran, dass ich in der letzten Rallye vor dem Crash sehr, sehr viel Geld investiert hatte. Ja, mittlerweile steht mein Depot wieder bei plus 10% und ich bin froh auch, dass ich dran geblieben bin und im Crash weiter zugekauft hatte. Gerade Unternehmen wie CrowdStrike, SoFi, Tesla oder Nvidia mitten im Crash zu kaufen, hat Überwindung gekostet, aber sich im Endeffekt ausgezahlt. Ja, zu meiner Strategie. Ich verfolge generell eine Wachstumsstrategie mit einem Schuss Dividendenwachstum. Ich achte darauf, generell solide Unternehmen ohne eine große Schuldenlast zu kaufen. Und an der Strategie hat sich auch seit der Depotauflage nichts geändert. Ja, ich weiß natürlich, dass man mit Einzelaktien kaum auf Dauer den breiten Markt outperformen kann. Aber darum geht es mir tatsächlich auch nicht ausschließlich. Mir macht das Investieren in erster Linie Spaß. Es ist irgendwie zu einem Hobby geworden auch und ich beschäftige mich gern damit. Ja, auch investiere ich in Unternehmen, an denen ich einfach gerne beteiligt sein will, also gerne Miteigentümer sein möchte. Ja, die beiden ETFs, also der Vanguard All World in der ausschüttenden Variante sowie der iShares MSCI World Small Cap sollen den breiten Aktienmarkt abdecken und bis zur Rente bestehen bleiben. Mit den Ausschüttungen des All World ETFs möchte ich den jährlichen Steuerfreibetrag gerne abdecken. Und eigentlich sollen die ETFs in Kombination auch mindestens 50% des Depots ausmachen. Aber momentan wachsen die Einzelaktien wieder deutlich schneller, sodass die monatlichen Sparplanraten der ETFs diese im Depot nicht unbedingt prozentual größer machen, was ja an sich auch gut ist. Ja, die größten Veränderungen in den letzten Monaten, Jahren waren eigentlich, im Crash haben wir die regelmäßigen Dividendenausschüttung geholfen, die Ruhe zu bewahren. Und da ich mich aber insgesamt nicht von meiner Wachstumsstrategie abwenden möchte, habe ich ein Fable für Dividendenwachstumsaktien entdeckt. Im Depot habe ich schon einige und würde mir auch gerne noch 2 bis 3 dazu kaufen. Ich finde die Vorstellung einfach gut, in einigen Jahren zusätzlich zu den Kursgewinnen der Aktien noch eine starke persönliche Dividendenrendite zu haben. Ja, dementsprechend habe ich mir vor ein paar Monaten LVMH, Linde, Zoetis und auch Shimano ins Depot gelegt. Aufgrund der Bewertung laufen Linde und LVMH erstmal ausschließlich im Sparplan. Bei Zoetis ist es eine Dreiviertelposition und bei Shimano eine halbe. Ich halte mir aber Nachkäufe auf jeden Fall offen, noch bei den Werten. Ja, Sparpläne auf Einzelaktien sind bei meinem Broker recht teuer, 1,75% bei der ING. ETFs sind kostenlos. Deswegen bin ich auch im Wesentlichen eigentlich von Sparplänen abgekehrt. Wie gesagt, Ausnahme ist momentan aufgrund der Bewertung LVMH und Linde. Ja, zusätzlich habe ich Meta verkauft im Rahmen des rasanten Anstiegs. Ich war, glaube ich, im Crash bei minus 60% sogar. Und habe jetzt den Anstieg genutzt, um da auszusteigen. Vielleicht zu früh, das kann sein, aber das weiß man ja vorher nicht, ob es noch weiter steigt oder nicht. Online-Werbung möchte ich mit Amazon und Microsoft abdecken. Zudem glaube ich, dass weitere Übernahmen für Meta schwierig sein werden aufgrund der Kartellbehörden. Man ist also auf bestehende soziale Netzwerke angewiesen. Die sind auch noch einem starken Trend unterlegen unter Umständen. Also da kommt ständig was Neues. Des Weiteren lässt die Monetarisierung von WhatsApp auch noch auf sich warten. Und Meta hat nicht gerade den besten Ruf. Ja, unsicher bin ich mir mit Salesforce irgendwie. Die bringen zwar jedes Mal sehr gute Zahlen, sind ein absolut solides Unternehmen, erhöhen mitten im Quartal den Ausblick, wachsen solide. Ja, aber irgendwie wird das kaum belohnt im Aktienkurs. Wahrscheinlich aufgrund der hohen Bewertung, aber das ist für mich ein bisschen frustrierend. Ja, ansonsten Paradox Interactive ist ein schwedisches Small-Cap-Unternehmen im Bereich Gaming. Habe mittlerweile auch eine ganz gute Rendite mit denen erzielt. Ich könnte mir hier aber vorstellen, dass die vielleicht in mittelfristiger Zeit vielleicht mal von einem größeren Unternehmen hier übernommen werden. Microsoft hatte, glaube ich, mal Interesse gezeigt. Oder gab es zumindest Gerüchte, Paradox zu übernehmen. Ja, SoFi läuft an sich insgesamt ganz gut, ist aber sehr volatil. Also bis vor ein paar Tagen war ich noch im Plus, jetzt bin ich schon wieder etwas stärker im Minus. Ja, ansonsten habe ich noch 3 Rohrkrepierer im Depot, C-Limited, Biko, Mineric. Ja, von den Geschäftsmodellen von C und Biko bin ich an sich überzeugt. Mineric war ja eine kleine spekulative Position, die jetzt noch kleiner ist. An sich kaum noch der Rede wert, ja. Ansonsten habe ich auch eine prall gefüllte Watchlist mitgebracht. Es gibt echt viele Unternehmen, die ich super interessant finde und ja, würde mich freuen, wenn ihr da einen Blick drauf werfen könntet. Für Tipps und Meinungen aus der Community bin ich natürlich auch sehr dankbar. Und ja, Grüße an euch und alle, die MVI regelmäßig hören und unterstützen.
Ja, also er hat sein Depot hier uns vorgelegt. Ich finde es erstmal super spannend, super interessant, auch sehr sympathisch, wie er da vorgeht und welche Überlegungen er auch davor anstellt. Natürlich auch bei den einzelnen Unternehmen. Da können wir auch gleich nochmal im Einzelnen drauf gehen. Mir gefällt besonders gut die Strategie, Wachstumswerte und Dividenden so ein bisschen mit in Einklang zu bringen, ohne, wie schon gerade eben auch angesprochen, mit diesen hohen Dividendenrenditen sich blenden zu lassen. Das finde ich super Strategie und auch ein super Weg und ich glaube, das macht er sehr, sehr gut. Und was ich sehr gut finde, das möchte ich auch gleich mal vorwegnehmen, wie er die Learnings gleich mit impliziert. Also manchmal sagen, okay, ich bin stark im Plus, dann durch den Markt bin ich voll in Minus gerutscht und dann hatte ich Angst, habe ich alles verkauft und habe aufgehört mit Börse. Hier gab es ein Learning, hier gab es tatsächlich auch, ich sag mal, die Langfristigkeit, die gesehen wurde von Hendrik und das gefällt mir sehr, sehr gut. So soll es sein und ich glaube, da kann jeder, der noch kürzer am Markt mit dabei ist, auch einiges lernen.
Ja, also auch Chapeau, Hut ab. Die ein Drittel seines Depots sind ja auch im Vanguard ETFs oder auch im iShares MSCI World Small Cap ETF. Das macht er ganz entspannt via Sparplan und somit kann er von mir aus eigentlich auch das kaufen, was er möchte. Ich habe trotzdem etwas zu sagen.
Bitte.
Ich finde, jetzt geht die Aufgabe des noch tieferen Stockpickings eigentlich los. Warum? Wenn man sich die Top-Position im Vanguard FTSE All World anschaut, ja, da sind definitiv in den Top 10, würde ich sagen, alle Werte enthalten, die mit die größten Positionen in seinem Depot sind, also Microsoft, Tesla, Nvidia, Amazon, Salesforce, Visa. Er hat da einen Klumpen, aber er hat auch bewiesen, dass er zum Beispiel mit Meta diesen ganzen Downside, alles, er kann das aushalten. Also sollte der Gesamtmarkt abrauschen, dann rauscht sein Depot vermutlich prozentuell stärker ab. Wenn er damit klarkommt, hat er meinen Segen. Ich finde jetzt aber das Depot, wie es ist, auch mit dieser, ich sage jetzt mal, doppelt gemoppelten Sache zur Hälfte bis 60% seines Depots, kann er sich jetzt viel mehr auf Stockpicking konzentrieren. Und jetzt gilt es meines Erachtens nach, richtige Perlen herauszusuchen, herauszupicken und dann dort beherzt zuzugreifen. Hut ab, wirklich so, wie er den Weg geht, wie er das aufgebaut hat. Und nach Visa kommt ja schon auch eine CrowdStrike, eine ASML, das
Paradox. Wir können ja nochmal kurz in der Reihenfolge reingehen, wie das Depot aufgebaut ist. Ja. Also größte Position nach den ETS ist Microsoft tatsächlich.
Mit 10,24%.
Genau, auch ordentlich im Plus diese Position. Ja. Dann kommt auch schon Tesla, die da auch schon eine recht große Position darstellen.
7,75%. Ja.
Genau, bei etwas mehr als 16% Performance. Ja. Nvidia mit 130% Performance natürlich auch sehr deutlich reingewachsen in diese drittgrößte Position. Amazon natürlich mit dabei, wie ich schon gesagt, mit auch einem schönen Plus mittlerweile. Bei Salesforce, da hat er uns ja noch eine Frage, da können wir dann gleich drauf noch eingehen, ist die nächste Position. Visa hast du angesprochen, CrowdStrike ist auch ein Thema, auch die im Plus. ASML hat er ebenfalls im Depot. Wir gehen mal weiter mit Paradox Interactive, hat er auch angesprochen. Thermo Fisher, dann auch schon, ich sag mal, wird dann prozentual mal ein bisschen kleiner, ne, klar. SoFi, Accenture, Zoetis, die halbe Position Shimano und dann eben noch ein paar kleinere Positionen, die, ich sag mal, vielleicht auch klein reingeschrumpft sind mittlerweile. Ich sag mal, da ist noch die attraktivste in der Benennung, die Linde Group. Und LVMH natürlich, wie er schon angesprochen hat, auch, dass es wächst. So kennen wir jetzt das Depot. Da können wir jetzt natürlich im Einzelnen reingehen. Und du meinst, dass er jetzt noch mehr in Qualität oder noch mehr den Fokus setzen kann.
Also und zu Salesforce, ich habe es gerade hier offen. Salesforce hat eine Gewichtung von 0,31% im FTSE All World. Wenn er sich damit nicht wohlfühlt, dann würde ich auch hier sagen, raus. Du bist nicht darauf angewiesen, eine Salesforce im Depot zu haben, weil du hast sie eh drin mit deinen 25% im Sparplan. Und man sollte als Einzelaktie, da geht es auch um Wohlfühlen, nur das haben, wo man wenig Bedenken hat, weil nur so hältst du eine Downside aus. Sollte Salesforce jetzt 50% rein, runtergehen, das macht dem nur Bauchschmerzen.
Hätte ihm schon Bauchschmerzen gemacht, weil war schon sehr, sehr tief im Minus, hat sich ja wieder stark erholt, muss man ja sagen. Deswegen ist ja auch wahrscheinlich auch wieder ein Plus.
Ja.
Man muss dazu sagen, dass Salesforce außergewöhnlich stark nach Corona gewachsen ist, auch, ich sag mal, außerordentlich im Kurs gewachsen ist. Und dieser Rücksetzer, der ist jetzt, ich sag mal, fast passé. Jetzt hat man so auf der Mitte des Anstieges, also ich würde hier plädieren, klar, angewiesen ist man nicht, das kann man natürlich jederzeit auch verkaufen, ist keine Frage, aber ich meine, ich bin investiert, ich bin auch völlig überzeugt von Salesforce, ich glaube, dass wir hier noch viel Freude haben werden die nächsten Jahre, einfach weil diese Aktie toll ist, wie sagt ihr selber, Quartalzahlen top, ne? Also die Prognosen werden hochgeschraubt, das sind ja top Nachrichten, die am Ende des Tages bei normal laufenden Märkten auch Gas geben, das haben wir ja auch zuletzt gesehen, das ganze halbe Jahr jetzt zumindest, seitdem, ich sag mal, dieser Abschwung auch bei den Tech-Werten vorbei ist, es hat die Aktie perfekt oder richtig stark auch performt und ich glaube, das wird auch so weitergehen, wenn dann so ein bisschen Normalität in den Alltag mit reingeht. Ich glaube, er wird nichts falsch machen, wenn er sie behält.
Nein, er hat ja dann auch angesprochen, das ganze Thema Aktiensparplan. Ganz ehrlich, dann macht man ein Depot irgendwo auf, wo der Aktiensparplan wenig Geld kostet.
Ja, oder
wenn man es nicht machen will, dann macht man es. Aber wenn man es unbedingt machen möchte, dann auf jeden Fall, ich finde persönlich 1,75% nicht viel, wenn man das auf die gesamte Laufzeit betrachtet, wenn man Buy and Hold für 40 Jahre macht, dann wird man nicht sagen, naja, ich hatte damals Kosten von 1,75% zum Einstieg. Also ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen Schuster bei deinen Leisten. Ich bin auch bei der Consorsbank, da zahle ich 1,5%, ich bin zufrieden.
Ja, klar. Also das muss jeder für sich so, ne? Und wenn nicht, muss man halt doch zum Discounter gehen. Dann muss man ja, also was ich jetzt festgehe, bei manchen Discount-Brokern dauert zum Beispiel länger, bis die Dividendeneingänge drin sind und so, das dauert alles
ein Stück weit länger. Ja, und die Spreads sind auch höher.
Die Spreads sind teils höher, ne? Muss man auch aufpassen, je nachdem welchen.
Deswegen, passt schon. Nicht so viel über 1,75% Gebühren nachdenken. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal seine Watchlist durch.
Ja, super spannende Watchlist, wie ich finde.
Und du fängst an und dann sagen wir immer so ein bisschen kurz was zu dem Unternehmen, oder?
Genau, also es geht los mit Amgen. Amgen, großer Pharma-Biotech-Titel aus den USA. Ich sag mal, ein relativ behäbiges Unternehmen bisher. Sie haben ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie ihre Sättigung haben im Umsatz. Das heißt, dass hier vielleicht Medikamente auch mal in ihrer Pipeline auslaufen. Neue Medikamente müssten nachkommen, sind aber vielleicht noch nicht. Deswegen geben sie auch jetzt Übernahmen bekannt, die recht hoch sind, um sich weiter
Horizon Therapeutics.
Genau, richtig, um sich wieder zukunftsfähig aufzustellen. Und das hat zuletzt erstmal für Auftrieb gesorgt. Insofern wäre hier, der langfristige Blick wichtig.
Ja, also die Aktie hat 30% gemacht in den letzten 5 Jahren. Sie wird, ich glaube jetzt nicht, also man kann sich noch näher damit beschäftigen. Da ist natürlich immer bei diesem Biotech-Pharma, man muss sich immer viel damit beschäftigen, was ist da in der Pipeline, ja? Also an der Börse wird die Zukunft gehandelt und da wird halt nicht geguckt, dass Amgen vielleicht vor 10 Jahren mehr Umsätze hatte als heute oder irgendwas, sondern es wird darauf geguckt, wie sind die Umsätze in den nächsten 12, 24, 36 Monaten. Wenn man das ganze Thema Biotech spielen möchte, finde ich, ich würde mal in seiner Watchlist auf Position 3 springen, ja? Mit BB Biotech. Sowas finde ich da super interessant. Sie haben viele Beteiligungen auch an Novo Nordisk etc., wo sie einfach mit dabei sind. Da sind Profis am Werk. Man könnte BB Biotech, sie haben auch eine schöne Dividende. Oder man macht zum Beispiel, so wie ich es habe, mit Royalty Pharma, kauft man sich bei einzelnen Medikamenten mit ein im Biotech-Bereich. Amgen wäre für mich persönlich kein Kauf.
Okay. Ja, ich finde es tatsächlich eher ein Kauf als BB Biotech, muss ich ehrlich sagen, als einfach, weil, gesetztes Unternehmen, Aufwärtstrend auf langfristige Sicht, Bewertung finde ich jetzt gerade günstiger, als es schon viele andere Zeiten vorher war.
Ja.
Und da würde ich tatsächlich auf die Big Schiffe immer setzen. Also egal, ob das Amgen ist, ob das Eli Lilly ist, das sind tolle Unternehmen, die natürlich auch langfristig weiter profitieren werden. Die wissen, wie sie sich aufstellen, ne? Die sind vom Fach und macht man erstmal nichts falsch. Natürlich ist dann die Frage, wie dann nehme ich Amgen, nehme ich Eli Lilly, nehme ich Pfizer, die vielleicht auch gerade günstig bewertet sind. Das ist dann wiederum die schwierige Frage. Ne? Klar, BB Biotech nicht schlecht, ne? Weil jetzt nicht schlecht reden, alles gut, ist auch okay, kann man auch machen, wenn man es ein bisschen breiter aufgestellt haben möchte. Wichtig ist, denke ich, dass der Trend stimmt und der ist bei Amgen, aber finde ich völlig in Ordnung. Arm bei IPO.
Habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt.
Genau, wäre mal interessant, wie er es dann sieht, wann er da einsteigen will. Ich glaube, wir können ja noch getrost warten, bis dieser Abverkauf dann endlich vonstatten gegangen ist und dann so langsam ein Boden da ist. Und
ja,
wenn alles gut zusammenkommt und der Markt es will, dann wird das wahrscheinlich so Mitte nächsten Jahres vielleicht schon wieder viel, viel spannender, als das jetzt zu überstürzen.
BlackRock,
ja.
Der Fels in der Brandung. Haben wir sie eigentlich auf der Watchlist?
Ja,
BlackRock. Nein, auf der MVI Watch, das haben wir sie noch nicht.
Das solltest du dann doch mal nachholen noch.
Werden wir machen. Nehmen wir auf jeden Fall. Also, ja, größte Vermögensverwalter der Welt, $20 Dividende gibt es aktuell. Das entspricht heute exakt einer Dividendenrendite von 3%. Marktkapitalisierung 100 Milliarden. Ich glaube, sie sind nicht teuer, sie sind nicht günstig, sie haben halt im Moment, aber ich glaube, hier könnte auch eine Chance sein, sollten wir zum Beispiel so eine Aktienrente starten, dass dann auch solche Unternehmen wie BlackRock in Deutschland große, ja, große Gelder erhalten.
Weiß nicht, ja, kann durchaus sein, ja. Also schwer zu sagen. Jedenfalls sind sie natürlich eine Macht, eine gewisse, und in einen Seitwärtstrend gefangen. Das letzte Mal im Chartcheck hatten wir sie vor ein paar Monaten. Da war die Seitwärtsphase auch schon, ja, ich sag mal, absolut im Trend, wenn man so will. Also zwischen $622 und 750 geht es rauf und runter. Schön zum Traden. Bei 630 kann man wieder einsteigen, bis 750 warten und verkaufen. Das machen offensichtlich einige am Markt so, weshalb dieser Seitwärtsschritt weiterhin Bestand hält. Wenn es mal über die $750 drüber gehen könnte, könnte das zum Beispiel ein Kaufpunkt sein. Wenn ich sicher reingehen möchte, dann warte ich auf die $630. Und das wäre dann wahrscheinlich die sinnvolle Möglichkeit, da einzusteigen. Aber spannendes Unternehmen, ganz klar, also auch aufgrund der Größe. BYD.
Bin ich raus.
Ja, Fahrzeuge aus China. Ja,
Fahrzeuge, sie machen so gefühlt alles und gar nichts.
Unter anderem,
und, ja. Nee. Nein.
Ja klar, also vielleicht noch umrunden, BYD, ne? Nicht nur Fahrzeuge, Halbleiter, PV, alles mögliche, also sind da sehr, sehr breit aufgestellt, muss man eine gewisse Überzeugung mitbringen, um das zu machen.
Ja, für mich auch das politische Risiko immer mit reinnehmen, wenn die Partei in China sagt, Mensch, BYD, die machen jetzt die Träume von Bürgern wahr, Sondersteuer, dann ist das so.
Genau, dann muss man halt auch als Aktionär damit leben, vor allem, weil man eigentlich keinen richtigen Eigentumsanspruch hat bei chinesischen Aktien, was es halt dann auch wieder ein bisschen schwierig macht, würde ich mich raushalten und anderweitig von dem chinesischen Markt profitieren. Heute auch schon Thema gewesen, Daikin.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also total verständlich.
Du würdest auf Train setzen?
Ich würde auf Train setzen, aber bei japanischen Aktien, die haben immer schön Eigenkapital, alles. Der japanische Aktienmarkt kommt ja immer mehr wieder in den Fokus, soll auch anscheinend vermutlich bald mal wieder ein Allzeithoch erreichen, was wir irgendwie in den 80ern, 90ern hatten. Ich glaube, mit japanischen Aktien macht man grundsätzlich keinen Fehler.
Ja, ein Dauerläufer, der auch genannt wurde oder wird auf der Watchlist, ist Illinois Tool Works, ja, also Werkzeughersteller. Ist natürlich super spannend, weil das Unternehmen hier schon seit Jahrzehnten eine tolle Aufwärtsperformance 7% hinlegt.
7% Dividendenerhöhung haben sie gemacht.
Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Also auch da, ich sag mal, da stimmt alles an sich von der Richtung. Ne? Kursentwicklung top, Dividendenentwicklung top, ist ein Dauerläufer, kann man einfach auch liegen lassen. Die Frage ist natürlich immer, wann steigt man dann ein? Ja, the trend is your friend, sagt man ja so schön. Die Bewertung, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht allzu üppig, aber auch nicht günstig. Irgendwo dazwischen kann man vielleicht auch noch ein bisschen abwarten, bis sich mal eine richtig gute Gelegenheit ergibt.
Ich schreibe sie mal mit auf die Watchlist.
Könnte.
Wir gucken uns sie mal an. Also BlackRock und ETV, Illinois Toolwork.
Genau, und charttechnisch kann man vielleicht schon eher was sagen dazu, weil auch da der Rücksetzer jetzt zuletzt von $265 auf $236 genau auf die gleitenden Durchschnitte gegangen ist. Hier ist auch, ich sag mal, der gleitende Durchschnitt 50 Tage über den von 150 und unter 200 Tagen. Das heißt, der Aufwärtstrend ist absolut gesund und intakt. Kam jetzt ein Stück runter, bisschen abgekühlt. Also charttechnisch ist jetzt zum heutigen Mittwoch, wahrscheinlich respektive am Freitag, wenn uns die Community hört, auch immer noch eine gute Möglichkeit da nachzulegen und zu kaufen. Ist sicherlich ein schöner Startpunkt für einen Einstieg charttechnischerseits.
Dann haben wir die Investor AB aus Schweden, auch ein interessantes Unternehmen, ist ja von der Familie Wallberg gegründet. Zu ihr gehört auch EQT. Der Investor, sie sind stark beteiligt, zum Beispiel an ABB mit 13,5%, AstraZeneca 3,3%, Saab 3,2%, Nasdaq 11,8%, Electrolux auch mit dabei, Husqvarna mit 16,8%, EQT mit 17%. Also sie sind eine Beteiligungsgesellschaft. Ich denke, man hat da immer so diesen Beteiligungsgesellschaftsabschlag. Ob das viel Rendite, Power bringt, auch Kursgewinne. Ich bin mir nicht sicher, aber nichtsdestotrotz bin ich doch immer sehr, sehr angetan von diesen Unternehmen. Gebe ich auch so zu.
Ja, ist auch ein interessantes Geschäftsmodell, ja. Also ja. Vor allem mit diesem Backup dahinter. Ich meine, da haben auch Menschen einfach wirklich Ahnung, was sie da investieren. Aber dieser Abschlag der Konglomerate, ne, das ist immer so ein bisschen. Das tut mir dann als Investor ein bisschen weh, weil ich sag mal, klar, es sind auch ein paar Sachen dabei, wo man vielleicht selber nicht investieren würde.
Ja.
Ja, also wäre vielleicht von der Watchlist nicht die erste Wahl. Sagen wir es mal so.
Ba-da-ba-ba-ba.
Du hast es verraten. McDonald's ist ebenfalls auf der Watchlist, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall.
Investiert.
Was soll man erzählen? Ne? Also
ja, kaufen.
Buy and hold, größter Immobilienkonzern.
Ich habe ja jetzt die Woche das erste Mal, nee, am Sonntag das erste Mal die App ausprobiert, zu Hause bestellt, rausgesucht und mir es dann im Drive abgeholt.
Mhm.
Mega.
Hat funktioniert.
Ja, super.
Ja, wichtig, ne?
Wirklich. Hast du schon mal Filet-O-Fisch gegessen?
Ja, ja. Auch schon lange her.
Habe ich noch nie. Meine Frau schwört ja drauf, aber okay. Ich komme nicht ran. Ich traue mich nicht.
Nee. Also nee, muss ich sagen, das ist aber wirklich auch schon lange her. Bin eher so bei den Beyond Meat Nuggets. Die sind top. Ich bin großer Fan.
Die Plant Nuggets?
Ja, mega. Top. Coole Idee. Schmeckt mir sogar besser als die Originalen. Mutares. Auch noch ein Thema.
Tolles, also spannendes Unternehmen. Ist ein. Mhm. Was macht Mutares? Sie kaufen mittelständische Unternehmen auf in Deutschland, peppeln die wieder auf und bringen sie wieder an die Börse. Sehr viel natürlich auch, muss man einfach sagen, im Automobilbereich. Ich habe sie früher immer mal mir angeguckt, dachte mir, das ist ja eigentlich ein cooles Geschäftsmodell, was sie haben. Aber es ist auch wieder zu viel Automotive für mich. Aber spannend, also auch wieder eine Beteiligungsgesellschaft.
Ja, auch die Idee finde ich dahinter schon ziemlich cool, aber ich würde es auch nicht investieren, also tatsächlich, weil das dann wieder zu sehr in diesen zyklischen Bereich der Lastigkeit fällt und auch Fehlgriffe da natürlich auch schnell mal passieren können.
Ja.
Darf man auch nicht vergessen. Novo Nordisk, da sind wir wieder beim nächsten Biotech Pharma.
3 Wochen zu spät.
Kann man fast schon sagen, ja. Also aktuell natürlich auf den Hochs verweilt dieses Unternehmen. Ich schaue noch mal ganz kurz nach, ob sich das auch so durchgesetzt hat, ob das geblieben ist. Tolles Unternehmen. Ich bin absolut überzeugt, dass dieser Anstieg nicht der letzte gewesen sein wird. Und wenn erstmal alles auf den Markt kommt, was jetzt da auch noch in der Pipeline steckt, denke ich, ist Novo Nordisk nach wie vor ein Unternehmen, was man im Depot einfach halten kann, kaufen kann.
Ja, ich glaube, wenn man nicht zu oft ins Depot schaut, dann kann man hier mit vollen Händen zugreifen und mal in 20 Jahren nochmal rein.
Ja, weil auch die Downside nicht allzu groß sein wird. Ne? Da muss schon viel passieren.
Realty Income. Hier bin ich investiert, Immobilienunternehmen, eine REIT. Sie schütten die Dividende aus, sie erhöhen regelmäßig und sie zahlen monatlich. Was soll ich dazu anderes sagen? Ich finde es eigentlich ganz cool.
Schöne Beimischung an sich.
Genau.
Genau, vielleicht jetzt auch gerade wieder aufgrund dessen, dass diese Tiefs erreicht wurden bei $55, kann man auch mal, ich sag mal, relativ günstig reinkommen im Vergleich zu den vorigen Kursen. Was man hier nicht vergessen darf, ist, dass dieser Trend noch nicht vorbei ist. Das heißt, dieser doppelte Boden, der muss noch nicht endgültig sein.
Ja.
Trotzdem sind die $55 erstmal vielleicht ein Lichtblick zum heutigen Mittwoch. Der Aufnahme ist das okay. Und wer sich in jedem Monat ein bisschen, ist ja auch irgendwie so Freude, ne? Wenn man die jedes Mal kriegt. Und was bei Immobilienkonzernen aktuell wichtig ist, dass es Gesetze sind, die gar kein Problem haben mit Mieter, die vor allen Dingen nicht nur auf diesem Thema hier Einzelhandelsgeschäfte sich fokussieren, sondern eben da sehr, sehr breit aufgestellt sind und dann eben auch die Geschäfte, die laufen, wenn es dann schon nicht nur privat ist. Ne? Deswegen, ich sage, wenn aktuelle Immobilien, dann auf die stabilen.
Also doch, ein spannendes Depot, schönes Depot.
Mega-Depot, ja.
Hendrik, vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, wenn auch du Interesse hast, info@modernvalueinvesting.de oder Instagram, dein Weg zu uns. Wir haben eine Frage aus der Community erhalten und ich habe leider nicht mehr gefunden, wer sie gestellt hat. Du hast es mir, glaube ich, aber auch per WhatsApp geschickt.
Genau.
Aber ich glaube, die Person, die weiß schon, wenn sie gemeint ist. Die Frage war, was ist eigentlich der beste Dividenden-ETF? Da hätte man eine ganze Folge wahrscheinlich zumachen können mit viel bla 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 bla.
Ja, und am Ende hätte man es trotzdem nicht gewusst.
Ja, so jetzt deswegen mal das kurze 1x1 bei der ETF-Auswahl. Die Gebühren sind eigentlich zweitrangig. Wir gehen jetzt davon aus, man hat einen Broker, bei dem man den ETF kostenlos besparen kann. Ja, also ohne Ausgabenaufschlag. Jetzt ist die Frage, welchen nehme ich denn? Und da ist nicht entscheidend der TER, also die Total Expense Ratio, die Kosten im Jahr, sondern eine andere Kennzahl, nämlich die TD abgekürzt wird, die Tracking-Differenz. Weil diese Tracking-Differenz zeigt dir an, welche Rendite erzielt der ETF nach Kosten. Ganz wichtig, nach Kosten bis auf den Ausgabenaufschlag zum Referenzindex. Also was bringt es mir, wenn ich zwar nur 0% oder 0,05% TER habe, Kosten im Jahr, aber ich habe eine Tracking-Differenz von 5%, dann ist es eher sinniger, eine geringere, also je geringer die Tracking-Differenz ist, desto besser ist es. Kann man das so Gesamtkosten, Effektivzinsen vergleichen, so in der Art?
Ja.
Ja. Ja? Und ich habe Beispiele mitgebracht, ja. Und jetzt gibt es einmal den Vanguard FTSE All World High Dividend zum Beispiel, der hat eine Tracking-Differenz im Vergleich zu seinem Referenzindex von minus 0,06%.
Das heißt?
Das heißt, er ist sogar besser als der eigentliche Index, den er versucht abzubilden, nach Kosten.
Okay.
Aber das muss man auch gucken im historischen Schnitt. Also es gibt mal Jahre, da läuft das mal besser, mal schlechter. Dann haben wir zum Beispiel von iShares, also von BlackRock, den Stocks Global Selected Dividend, der hat plus 0,07%. iShares MSCI Quality Dividend, ESG Screened, plus 0,07%. Hier sind beide ein bisschen teurer als der von Vanguard. Das ist einfach so der Punkt, da einfach angucken. Und das sieht man auch immer beim Factset, findet man das ganz klar, wo ist die Tracking-Differenz. Also es wird einem immer angezeigt, so hat sich der ETF historisch entwickelt im Vergleich zum Referenzindex. Also achtet auf die Tracking-Differenz und achtet darauf, dass ihr keine Ausgabenaufschläge bezahlt.
Okay.
Zum Beispiel bei der Consorsbank oder etc. PP.
Perfekt. Dann kommen wir zur Investment-Idee.
Ja.
Und ich habe nicht unbedingt eine Investment-Idee so mitgebracht, sondern ich möchte nochmal darauf hinweisen. Und das wurde ich hingewiesen, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wir hatten vor ein paar Wochen mal General Mills angesprochen. Ja. Das war dein Kauf sogar
am Ende. Ich bin investiert.
Genau, du dürftest ordentlich im Minus sein ein Stück weit. Das liegt daran, dass du charttechnisch an einem
unglücklichen Punkt. Nee, ich bin 7% im Plus.
Bist im Plus.
Hallo?
Okay. Hast du Strangen gekauft oder was hast du gemacht?
Einmal. Okay. Alles hat ein Ende. Warte, ich kann dir sogar sagen, wann ich gekauft habe.
Genau.
Am 13.07.2023, 15 Stück.
Okay.
Bin 7,17% im Plus. Was wolltest du mir jetzt sagen?
Ja, nee, ich weiß noch, dass du damals gesagt hattest, du willst da einsteigen und das war vom Zeitpunkt her relativ schwierig in meinen Augen. Und dann, aber hast ja dann doch einen guten Punkt
auf sich
erwischt. Denn die Aktie ist ja stark gefallen zuletzt. Ne? General Mills ist schön unter die Räder gekommen. Genau, du bist wahrscheinlich dann auch schon ein gutes Stück eher reingegangen. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich eingetreten ist, dass nachdem dieser Trend gebrochen ist, dieser Aufwärtstrend, dass diese Aktie stark abverkauft wurde. Und dann ging es tatsächlich dann runter von nach diesem Ausbruch von 77,50 auf mittlerweile 68 und respektive die $66 sind nach wie vor ein Ziel.
Warum kann ich denn im Plus sein? Warte mal.
Ja, mich wundert es auch ein bisschen, aber.
Ich guck mal rein bei meinem Broker, vielleicht habe ich meine Excel falsch gefegt.
Ja,
einfach guck nur da mal rein. Mindwashing. Also erzähl mal ein bisschen, ich guck schnell.
Genau, also fand ich super, dass das Feedback kam. Ich habe es, wie gesagt, ich habe die Aktie nicht aufgewatcht, weil es für mich kein Kauf war und auch nach wie vor ist in dem Moment. Aber die Aktie ist dann eben aus dem Aufwärtstrend ausgebrochen nach unten und hat dann ganz schön federn lassen. Und das auch genau auf diesen Zielkorridor von $66. Wie gesagt, da geht es jetzt demnächst noch hin, es sind noch $2 Platz. Dort könnte sich das erste Mal eine Unterstützung ausbilden, vielleicht auch eine Seitwärtsphase, um dann einen Boden zu bilden, um danach wieder den langfristigen Aufwärtstrend fortzuführen.
Du hast recht. Das wird spannend. Ich weiß auch meinen Fehler. Ich habe mir den Kurs gezogen in Dollar. Ah. Ich habe meinen Eurokurs eingegeben. Ah, genau. Okay. Weil also ich bin minus 5,71%.
Okay, genau. Dann macht das natürlich wieder Sinn. Aber zumindest ist das eingetreten. Gut, und Charttechnik funktioniert halt. Es ist, ich sag mal, nie eine hundertprozentige Prognose, aber es hilft, die Prognose, die man selbst so mit eingeht, zu unterstützen. Und das hat auch hier funktioniert. Das freut mich insofern, dass, ja, dass das auch vielleicht mal ein Beleg dafür ist, dass es nicht nur Hokuspokus ist. Genau. Aber wer jetzt eben Interesse hat, General Mills mal zu kaufen, der kann jetzt auf die $66 warten und schauen, ob das auch wirklich, ich sag mal, dort eine Seitwärtsphase ist. Wie gesagt, abwarten, ob die auch hält und in Dollar schauen und nicht in Euro, weil da sind 66 Euro ein großer Unterschied.
Oder ganz klar. Der zieht den Kurs hier falsch. Ich bin
Sauerei. Sauerei.
So, jetzt Technik. Aber.
Aber du hast auch eine Investmentidee und hast sogar zugeschlagen. Diese
ja, jetzt
Woche.
Bin ich 6% im Minus. Danke, Marcel.
Gerne.
Ja, ich habe gekauft diese Woche MSCI, den Anbieter der ETFs. Warum? Ich glaube tatsächlich, alle, die jetzt Tagesgeld eröffnen wollten, Geld aus dem Aktienmarkt abziehen aufgrund höherer Zinsen, die sind weg. Die sind raus. Die haben wir schon wieder verloren bis auf ein paar Monate. Und sobald es, glaube ich, zu Zinssenkungen kommt, die vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres vielleicht mal kommen, oder dass es gleich bleibt, ich glaube, dann wird sich entscheiden, wo fließt das Kapital wirklich hin? Ich glaube, aktuell weiß niemand so wirklich, die Aktienmärkte sind mir auch noch zu ruhig dafür, dass es eigentlich diese starken Zinsschritte gegeben hat. Also der komplette Markt ist ja jetzt gar nicht so groß abgekackt, sage ich jetzt mal.
Ja, doch, letztes Jahr halt.
Ja, aber ist jetzt ja nicht
in zu. Zukunft wird gehandelt. Also
ja,
es
genau.
War klar,
also
dass
was,
es
so
aufgeht.
Was wird jetzt im Moment so gehandelt? Eigentlich so nichts.
Ja, so langsam so Stagnation der Zinsen, ja.
Genau. Und ich glaube, sobald das passiert, werden die Leute wieder klar nach den ganzen Inflationsthemen etc. ihre Finanzen neu ordnen und viele wissen einfach, sie müssen investieren und ich glaube, dann werden viele auch wieder mit einem ETF-Sparplan anfangen und davon dürfte MSCI auch profitieren. Und ihr wisst es ja selber, wir haben hier unsere Watchlist und da gucke ich mir natürlich auch immer an, wie würde es mein Depot in welchen Punkten verbessern. Und jetzt, Marcel, lehn dich zurück. MSCI hat eine ROCI, also Return on Capital Employed, eine Kapitalrendite von 49,21%. Das ist schon enorm viel. Eine Bruttomarge von 82%. Eine EBIT-Marge von 53%. Eine Cash-Conversion von 117%. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist die Interest Cover. Die liegt nur bei 10,78%. Also sie zahlen relativ hohe Zinsen. Und eine Free-Cash-Flow-Rendite von 2,4%. Aber das ist natürlich ausbaufähig. Nichtsdestotrotz finde ich, eine so geile Cash-Conversion, eine so mega EBIT-Marge, eine Brutto-Marge und auch die Gesamtkapitalrendite von fast 50% enorm. Charttechnisch versuche ich dir ja gerade alles so ein bisschen zu verstehen mit den verschiedenen Linien. Habe ich dir dann auch geschickt und du hast gesagt, könnte man machen. Und ich bin im Plus.
Ja.
Und du hast auch gesagt, naja, vielleicht würde es auch in unser Wikifolio mit passen als langfristiges Investment. Würde es auch unser Wikifolio tatsächlich
aufwerten.
Ich habe es hier, glaube ich, auch nochmal dokumentiert. Nee, habe ich nicht. Aber es würde unser Wikifolio natürlich auch ein bisschen besser aufwerten. Wieso? Unsere Gesamtkapitalrendite liegt bei 30,57. Also die wird nach dem Kauf hochgehen. Dann wird unsere Bruttomarge auch nach dem Kauf hochgehen. Wir sind bei 56%. Wir haben dann 71% damit drin. Die EBIT-Marge bei 21% wird auch hochgehen, nämlich hier, wie gesagt, die 53%. Die Cash Conversion wird sich auch nochmal erhöhen. Da sind wir schon bei 110%. Was sich absenken wird, wird die Interest Coverage sein. Da sind wir bei 36 aktuell durch die 10,78. Und auch die Free Cashflow Rendite wird ein bisschen sinken. Aber nichtsdestotrotz, wir verbessern uns in 4 von 6 Punkten. Und charttechnisch meintest du, ist es ja auch ein schöner Einstieg, richtig?
Genau, kann man durchaus machen.
Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier auf Trade. Das ist das Schöne, wenn man hier Mittwochnachmittag aufnimmt.
Da kann man es direkt sogar ausführen.
Genau.
Wie praktisch. Dazu vielleicht mal noch was Fundamentales. MSCI hat auch eine Übernahme getätigt letzte Woche und zwar Burgess gekauft. Und das ist vor allen Dingen dafür da, dass man die Marktführerschaft im Segment der privaten Vermögensverwaltung weiter ausbaut und damit stärkt.
Also, wir haben, ich habe sie sogar gestern schon gekauft, tut mir leid.
Also, du bist schon rein.
3%, wir sind aber schon 0,54%, wir sind sogar schon 1,1% im Plus.
Wunderbar.
Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich mit uns gemeinsam investieren würdet. Schauen wir nochmal ganz kurz auch in The Future Starts Now in das Wikifolio. Das ist natürlich brutal gelaufen. Auch aufgrund Nvidia, Supermicrocomputer, beide 200%, Meta 120, Shop Apotheke auch jetzt über 100% und Amazon mit 57,4%. Marcel, meine AutoZone nur noch 2,4% im Minus und Progressive minus 3,8%. Mhm,
Progressive wir, aufgeholt.
Wir kommen. Wir kommen. Und die Nesek auch nur noch minus 16.
Ja, läuft.
Mal schauen, ob wir es schaffen. Aber es dürfte vermutlich das beste Jahr werden für das Wikifolio mit unseren Favoriten. Schauen wir, was gibt es nächste Woche denn noch so?
Für Quartalszahlen.
Quartalszahlen.
Gibt es am Montag von Heiko. Dem,
Heiko.
Ja, klingt komisch, ist aber so. Hier geht es dann eher um die Bauteile der Flugzeuge, Ersatzteile, die sie eben da liefern, aber immer wieder auch recht spannendes Geschäftsmodell. Dann am Dienstag gibt es Zahlen von Xiaomi und NIO, um mal in dem chinesischen Bereich zu bleiben. Auch Evotec wird berichten, sowie am Abend HP. Auch mal ganz spannend. Box wird auch die Zahlen raushauen. Dann Brown-Forman, Mittwoch, die Quartalszahlen auch von Delivery Hero. Salesforce, heute mal schon Thema gewesen, auch mit den Zahlen am Abend. CrowdStrike, Viva Systems, hier habe ich gleich einen Hendrik, wo ich dabei bin. Okta ist mit dabei an diesem gleichen Abend. Am Donnerstag gibt es noch die Zahlen von UBS, Pernod Ricard. Hormel Foods ist mit dabei, Ciena. Und am Abend dann noch Broadcom und VMware, natürlich am gleichen Abend, wenn sie doch eh bald zusammengehören. Dell Technologies, MongoDB, sehr teuer bewertet, muss man sich auch mal anschauen. Und Elastic und Sentinel One
Broadcom
ist auch mit dabei.
Broadcom ist auch dabei nächste Woche.
Broadcom und VMware.
Das ist natürlich interessant, wenn Nvidia alles abschießt, dürfte Broadcom nächste Woche auch nochmal einen Satz nach oben machen.
Ja, schauen wir mal.
Dividenden gibt es Montag am Merisource Bergen, Masco wird bezahlt am Dienstag, Cognizant am Mittwoch, Waste Connections, Donaldson am Donnerstag. MSCI, UBS, TJX, Unilever, Conterra, ConAgra, Brands, am Freitag Visa, Intel, Wells Fargo, Zoetis, Honeywell, Ford, ConocoPhillips, Affleck, KLL, Phillips 66, American Water, Kroger, Fortis, Church & Dwight. Also hier ist für jeden natürlich wie immer was mit dabei. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Ich bin gespannt, ob wir uns nächste Woche sehen oder ob ich mitten in der Geburt bin.
Im Kreißsaal.
Still ruht der See aktuell noch. Mittwoch. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Ich verabschiede mich. Wir verabschieden uns. Bis nächste Woche oder ich verabschiede mich bis übernächste Woche. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.